redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Wissenswertem aus dem Wissenswerten. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Was gibt's Neues im Universum? Oma Oma ist wieder da.
Oma, also diese, oh, Mur. Ach, ja, so, Gott, die habe ich ausgeblendet, die Geschichte. Der ist nicht wieder da. Es wurde nur geforscht darüber, aber da ist er nicht.
Es wurde geforscht darüber? Ich dachte, ein so ein wahnwitziger Wissenschaftler hätte eine, Achtung, Anführungszeichen, Theorie verbreitet.
Ja, das ist der ist nicht mal nicht wahnwitzig, das ist halt irgendwie Abraham Loeb, der taucht auch bei mir im Blog öfter mal auf, der ist halt durchaus ein normaler Astronom, Astrophysiker, der halt auch an der Universität arbeitet, wie das Astronomen und Astrophysiker so tun, aber halt einen Hang hat zu, wie soll man sagen, spektakulären Themen. Also da macht er irgendwie hier so irgendwie diese ganzen SETI-Themen oder irgendwie war das Universum nach dem Urknall, gab es da mal eine Phase, wo das Universum als Ganzes lebensfreundlich war und alles. Mhm. Wirklich halt durchaus wissenschaftlich seriös behandelt meistens, aber halt mit sehr spektakulären Titeln. Und ja, hat jetzt halt diese, das ist halt sehr gehypt worden, diese Geschichte mit dem Asteroid, der eigentlich ein Raumschiff sein sollte. Ich habe sogar irgendwie von Berlin, von dir, du bist schuld.
Ich?
Du verkörperst Berlin jetzt hier
stellvertretend. Ich bin's, Berlin.
Genau. Nee, irgendwie, irgendeine Konferenz, Falling Walls oder sowas, gibt das bei euch in Berlin?
Klingt irgendwie vertraut, aber ich weiß nicht, wo ich es hin.
Irgend so ein Ding. Und da habe ich auch irgendwie, und hier große Ankündigung noch mit Sperrfrist und wir hier das und das, unsere Konferenz geht los und der Wissenschaftler, der Dingsbums, Abraham Loeb, wird live die Existenz von außerirdischem Leben verkünden.
Oh,
und
irgendwie Gott.
So ein also das war wirklich ein Humbug, aber sollen wir die Geschichte zusammenfassen nochmal oder?
Ja, schaden kann das nicht, die nochmal zusammenzufassen. Also da fliegt ein Asteroid rum, der verhält sich irgendwie ungewöhnlich.
Ja,
mehr habe ich auch nicht gehört.
Es war ein bisschen grob, die Zusammenfassung. Also man kann es noch ein bisschen, weil da ist ja wirklich sehr, sehr viele beeindruckende Wissenschaft dabei. Es geht um den Asteroid Oumuamua. Über den haben wir hundertprozentig schon mal gesprochen.
Darum sagte ich, der ist wieder da.
Ja, vor ungefähr einem Jahr vermutlich, weil vor ungefähr einem Jahr wurde der entdeckt und es ist der erste interstellare Asteroid. Also der erste Asteroid, den wir entdeckt haben, der nicht aus unserem Sonnensystem stammt, sondern aus einem anderen Sonnensystem und dann von dort quasi rausgeschmissen worden ist durch gravitative Wechselwirkung vermutlich in der Frühzeit der Entstehung dieses anderen Planetensystems, seitdem durch den interstellaren Raum fliegt und dann halt irgendwann durch Zufall in unser Sonnensystem gekommen ist, einmal um die Sonne rum und jetzt wieder auf dem Weg raus ist. Ja, solche Objekte gibt es vermutlich häufiger. Mhm. Wir haben bis jetzt nicht die Technik gehabt, sie zu entdecken und als wir die Technik hatten, sie zu entdecken, haben wir auch einen entdeckt, ja. Also das ist alles so, wie es sein soll. Was natürlich wahnsinnig interessant ist, weil ja Asteroiden wahnsinnig coole Objekte sind, die uns, das ist das Originalbaumaterial eines Planetensystems. Also das, aus dem ein Planetensystem entsteht, das findet man noch in mehr oder weniger ursprünglicher Form in den Asteroiden.
Das heißt, weil es noch nie Plattentektonik erfahren hat und sowas.
Genau, es ist nicht ausdifferenziert und so weiter. Also es ist halt nicht diesen ganzen geologischen, chemischen Prozessen unterworfen worden, die halt passieren, wenn Material Teil eines Planeten oder sowas ist. Und deswegen kann man aus Asteroiden wahnsinnig viel über die Vergangenheit von Planetensystemen lernen. Das Problem war, dass wir bis jetzt nur immer Asteroiden aus unserem eigenen Sonnensystem haben. Ich meine, haben wir immer noch, aber da könnten wir, wenn wir so einen interstellaren Asteroiden untersuchen könnten, aus der Nähe untersuchen könnten, dann könnten wir auch halt rausfinden, wie andere Planetensysteme entstanden sind und ob die genauso entstanden sind wie unseres, ob es da anders abgelaufen ist und so weiter. Also ja, wir kriegen halt einfach mehr als einen Datenpunkt, was die planetische Entstehung von Planetensystemen angeht.
Könnten wir zu Oumuamua, ich weiß, ja, könnten wir da einfach hinfliegen? Also einfach im Sinne von, könnten wir da hinfliegen?
Wir könnten, das Problem ist, damit so ein Asteroid quasi, wenn der von außen kommt, ja, das heißt, dann muss er auch schneller sein als die Fluchtgeschwindigkeit des Sonnensystems.
Ja.
Ja? Also das heißt, wenn du jetzt auf der Oberfläche der Sonne stehen würdest, müsstest du dich dort mit einer Geschwindigkeit von 600 Kilometer pro Sekunde entfernen, damit du dauerhaft der Anziehungskraft der Sonne entkommen kannst. Weiter weg von der Sonne natürlich ist es ein bisschen weniger, aber die Relativgeschwindigkeit ist immer gleich, also ein paar hundert Kilometer pro Sekunde. Das ist wahnsinnig schnell und die Geschwindigkeit musst du halt eben auch aufbringen, wenn du zu dem Ding hinfliegen willst. Und so schnell sind wir eigentlich noch nicht. Also es gab damals, wie dieser Asteroid entdeckt wurde, da war er schon wieder auf dem Weg nach draußen mit diesem Höllentempo. Also da hat die Sonne schon umrundet gehabt, als wir entdeckt haben. Und wir hätten da, also es gab irgendwie Plan, wissen, wenn wir es ganz, ganz dringend gewollt hätten und ganz, ganz dringend ganz, ganz viel Geld ausgeben hätten wollen, hätten wir was zusammenschrauben können, was das Ding noch eingeholt hätte.
Mhm.
Aber vernünftiger ist es, wenn wir uns darauf konzentrieren, das nächste Mal die Dinger frühzeitig zu entdecken, weil wir wissen ja, dass da irgendwie immer wieder ein paar durchkommen. Das kann man statistisch abschätzen, wie viele da so durchkommen können. Und mittlerweile haben wir eben auch die Teleskope, die gut genug sind, die zu finden. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, die rechtzeitig zu finden, dann können wir quasi, müssen wir denn nicht hinterherfliegen, sondern können warten, bis die kommen. Uns vorbeikommen und dann quasi aufspringen.
Also wir parken dann ein Raumschiff irgendwo und hoffen, dass das
Ding. Einfach gesagt, ja. Und also das geht, und das, wie gesagt, man hat diesen Asteroid untersucht, der war sehr interessant, hat eine sehr interessante Form gehabt, also wie, ob die, man hat das immer so dargestellt, gesehen in den Bildern, als ganz langes, fast irgendwie so zylinderförmiges Objekt, was natürlich wieder die Science-Fiction-Fraktion animiert hat. Also der ist halt irgendwie anscheinend sehr länglich, dieses Objekt, obwohl man das auch nicht so genau weiß, weil man halt wirklich nicht so viel Daten hat, wie man gern hätte bei dem Fall. Und was auch unklar war längere Zeit, war, ob es sich um einen Kometen oder einen Asteroid handelt.
Mhm.
Ja, Unterschied ist, Kometen sind aktiv. Das bedeutet, die enthalten viel gefrorenes Material, wie gefrorenes Wasser, andere gefrorene Gase. Und wenn die dann quasi in der Nähe eines Sterns, in dem Fall der Sonne, aufgeheizt werden, werden die gasförmig, entkommen, reißen Zeug mit sich, Staub und so weiter. Und dann bildet sich eben dieser Kometenschweif, die große Staubhülle, um den Kometen in den sichtbar machen.
Ja.
Das ist der, und Asteroiden haben sowas nicht oder nur sehr wenig. Die Grenzen sind ein bisschen fließend. Und bei Oumuamua hat man keine kometare Aktivität gefunden, vorerst. Ja, erst als man dann, hat den dementsprechend auch als Asteroid klassifiziert. Aber als man dann genauer hingeschaut hat, hat man tatsächlich gesehen, wie man die Bahn untersucht hat, hat man gesehen, dass die Umlaufbahn ein bisschen von dem abweicht, was von einer rein gravitativen Umlaufbahn erwartet wäre. Also wenn man nur davon ausgeht, dass das Einzige, was dieses Ding bewegt, die Gravitationskraft der Sonne und der anderen Himmelskörper ist, dann hat die reale Bahn ein bisschen davon abgewichen. Das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Wir kennen ein paar nicht gravitative Kräfte, die Asteroiden beeinflussen können.
Aha.
Zum Beispiel eben, wenn das ein Komet ist, aus dem irgendwie Gas rausschießt, dann schießt halt Gas raus und es gibt vereinfacht gesagt einen Rückstoß.
Ja. Ja,
dann bewegt sich das. Oder es gibt den Strahlungsdruck der Sonne. Ja, also wenn du dir
Sonnensegel ist ja da die Idee, ne?
Genau, das Sonnensegel. Es gibt auch sowas wie den Jakobsky-Effekt. Das ist auch noch, da geht es über die Wärme und die Rotation. Ich habe mal was geschrieben, darüber kann man verlinken, wenn wir wollen. Also es gibt so einen Schwung, so nicht-gravitative Effekte, die halt für Planeten so große Objekte komplett irrelevant sind. Ja, also das ist da viel zu gering, um die Gravitation irgendwie zu dominieren. Also da ist nur die Gravitation relevant, aber bei kleineren Objekten wie Asteroiden oder noch kleineren Objekten wie Staubteilchen, da spielen diese nicht-gravitativen Effekte eine Rolle. Und wenn man deren Bahn korrekt berechnen will, dann muss man die berücksichtigen. Und als die Wissenschaftler dann eben festgestellt haben, dass die Bahn ein bisschen abweicht, haben sie eben gesagt, okay, vielleicht hat der doch ein bisschen Kometenaktivität gezeigt. Was ja auch zu erwarten wäre, weil wenn der so lange durch die Gegend fliegt, außerhalb eines Sonnensystems, dann ist es da immer kalt. Da ist, der hat nie eine Chance gehabt, irgendwie ausreichend lange aufzutauen, dass sich das ganze Material
Seinen Antrieb aufzutauen sozusagen. Ja.
Genau, also weil bei Kometen, wenn die lang genug um die Sonne rumfliegen, irgendwann ist alles weg, was verflüchtigen kann, und dann hast du quasi einen toten Komet, der ausschaut wie ein Asteroid. Und die Objekte, man geht auch davon aus, also dass die Objekte, die aus anderen Planetensystemen rausgeschmissen werden, eher die sind, die weiter draußen beim Stern entstanden sind und mehr Eisen halten. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass da irgendwie Eis drin war.
Mhm.
Und es war nicht überraschend, dass man so wenig gesehen hat. Also die Hypothese, dass da eben die Abweichung durch kometare Aktivität entstanden ist, die war nicht unplausibel. Aber natürlich kann es auch sein, dass eben der Strahlungsdruck eine Rolle gespielt hat. Also die Effekte der Strahlung, dass die zu einer Abweichung geführt haben, ebenso wie auch ein Sonnensegel funktioniert. Und dann hat eben in dieser einen Arbeit, die da jetzt überall durch die Welt gereicht worden ist, im Wesentlichen war es so eine Übung in extremen Was-wäre-Wennismus,
ja.
Wenn es das Wort gibt.
Was-wäre-Wennismus gefällt mir sehr gut, ja.
Ja, und ja, also wenn das jetzt quasi, es lief darauf hinaus, dass wenn das jetzt irgendwie hier ein außerirdisches Sonnensegel wäre, das irgendwie von irgendeinem anderen außerirdischen Drum abgebrochen ist oder sowas, ich habe jetzt die Details nicht mehr in meinem Kopf, was da alles irgendwie in der Arbeit drin schaut. Also im Wesentlichen läuft das, dass es es ist nicht unmöglich, aber es ist halt extremst unwahrscheinlich, weil das müsste dann irgendwie, dann müsste das müsste wirklich ein komplett absurdes Material, also eine komplett absurde Form haben und irgendwie so ziemlich jede andere Erklärung dafür ist realistischer, als dass es sich um ein außerirdisches Sonnensegel handelt, aber es ist nicht ausschließbar, dass es ein außerirdisches Sonnensegel ist und wenn ein Wissenschaftler sowas schreibt, dann schreiben natürlich alle Medien, es ist ein außerirdisches Sonnensegel.
Genau, Wissenschaft hat festgestellt, genau.
Ja. Also ansonsten, also das ist halt diese Geschichte, aber ansonsten ist halt Oumuamua weiterhin ein extrem interessanter Himmelskörper, der leider jetzt dann bald wirklich so weit weg ist, dass wir nicht mehr vernünftig irgendwie erforschen können. Das heißt, wir sollten die Augen offen halten nach weiteren interstellaren Asteroiden, damit wir noch mehr von den Dingern erforschen können.
Aber wie findet man die? Also ich meine, die strahlen ja nicht, also...
Nee, ja, das sind, ja, die du siehst, die, wie im echten Leben, du siehst den Asteroiden ihre ausländische Herkunft nicht an.
Ja. Ja.
Obwohl das stimmt nicht, man sieht sie dann doch an, die Art und Weise, wie sie sich bewegen, ja. Jeder, also die vom Aussehen her natürlich, also vom rein physikalischen her, also die haben jetzt keine fundamental andere Zusammensetzung, da haben kein fundamental anderes Licht oder sowas, das nicht, aber du kannst natürlich gucken, welche Umlaufbahn hat das Ding. Also die Asteroiden, die hier bei uns sich rumtreiben.
Aber du musst es ja trotzdem erst mal sehen.
Du musst mal entdecken, da ist ein Asteroid, ja. Also ja. Es gibt jede Menge Leute überall auf der Welt, die das tun und mittlerweile sind es hauptsächlich automatisierte Katalogisierungsprogramme, Gaia, dieses riesen Weltraumteleskop, das diesen riesen Katalog erstellt mit 1 Milliarde Sterne, die fotografiert natürlich jeden Mengen anderen Krempel auch noch, der rumfliegt. Ja? Also diese ganze Asteroidenentdeckung ist mittlerweile stark automatisiert und wenn du einen Asteroid entdeckt hast, ja, dann musst du halt irgendwie angucken, welche Umlaufbahn hat der und wenn du die Umlaufbahnen, wenn du Daten genau genug sind und gut genug sind, desto genauer wird auch die Bahn, die du prognostizieren kannst. Und dann siehst du halt, ist es eine geschlossene Bahn um die Sonne rundherum oder eben eine offene Bahn. So kommt der quasi von außen, geht einmal rum und wieder zurück nach außen. Also eine parabolische Bahn in dem Fall heißt es. Und das kann man machen. Und das Problem ist, dass wir halt bis jetzt die Teleskope nicht hatten in dem Ausmaß, weil du kannst, wie gesagt, abschätzen, wie viele interstellare Asteroiden da jetzt so pro Zeiteinheit quasi am Himmel rumfliegen sollten. Mhm. Und du kannst abschätzen, wie gut unsere Teleskope sind im Asteroiden entdecken und daraus kannst du halt abschätzen, wie viel wir im Schnitt jetzt quasi pro Jahr finden sollten. Ja. Also ich glaube, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber das waren so eine Handvoll pro Jahrzehnt oder irgendwie sowas. Aber erst ab quasi mit der aktuellen Generation der Teleskope. Also die Entdeckung von Oumuamua kam im Wesentlichen zu dem Zeitpunkt, ab dem wir technisch in der Lage waren, sowas wie Oumuamua auch zu entdecken.
Okay.
Und also nicht zu entdecken, also zu entdecken, dass es ein interstellarer Asteroid ist. Mhm. Und das wird halt jetzt immer besser, weil unsere Technik auch immer besser wird. Das heißt, man muss halt möglichst viele Asteroiden entdecken, deren Bahnen möglichst genau bestimmen und dann werden da welche drunter sein, die vielleicht interstellare Asteroiden sind. Also ich habe in meinem Blog letzte Woche, glaube ich, einen Artikel geschrieben, haben ein paar polnische Astronomen, waren das, glaube ich, ausgewertet alte Beobachtungen, Katalogdaten und festgestellt, dass wenn man die halt mit ein bisschen besseren mathematischen Algorithmen da drauf schmeißt und die Bahn bestimmt, dann zeigt sich, dass die Bahn vielleicht in dem Fall auch eine parabolische Bahn war. Also dass da quasi einer Asteroid von früher oder ein Komet war es in dem Fall, von früher, den wir halt früher als normalen Komet klassifiziert haben, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vielleicht doch ein interstellares Objekt war und kein Sonnensystemobjekt, das wir einfach übersehen haben. Mhm. Also das ist, ich halte es für absolut wahrscheinlich, dass wir in den nächsten Jahren noch einen Schwung dieser Objekte finden werden.
Und was gibt's wirklich Neues im Universum?
Ja, das war doch schon neu. Also, was es neu gibt zum Beispiel, was es neu gibt, ist was Altes. Und zwar...
Oumuamua.
Nee, 20 Jahre alt. Was ist 20 Jahre alt? Und fliegt um die Erde.
Was ist 20? Die ISS.
Die ISS hat jetzt, glaube ich, gestern ihren 20. Geburtstag gefeiert.
Ja.
Die Raumstation, ja. Die fliegt seit 20 Jahren, glaubt man gar nicht.
Wie lange ist die MIR betrieben worden? War die auch so lange? Nee, oder?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die war nicht so lange. Das kann ich jetzt spontan nicht sagen. Müsste man jetzt irgendwie eher googeln. Aber ich kann es jetzt tatsächlich nicht aus dem Kopf sagen, wie lange die MIR rumgeflogen ist. Also die ISS, wie gesagt, die ist 20 Jahre. Also es hat quasi angefangen mit in den 80er Jahren. Weißt du, wer das quasi hier...
Die MIR hatte auch 25 Jahre übrigens, von 1986 bis 2008.
Ja, doch, guck an, war doch so lange unterwegs. Weißt du, wer die ISS quasi angestoßen hat?
Nee.
Ronald Reagan.
Nein. Ist das Ausfluss seiner Star Wars-Idee? Oder
nee, keine Ahnung. Es war halt einfach irgendwie, es wollte halt in den 80er Jahren, ich meine, das war halt Kalter Krieg und das war halt auch Raumfahrtzeit. Die Mir war damals schon im Weltall und die Amis haben gesagt, jetzt hier, NASA, bau uns doch bitte auch eine Raumstation, ja. Und dann wieder Kalter Krieg, also in dem Fall Bündnispartner haben die, weil die Europäer ja auch damit mit der ESA mitgemacht haben, haben die Amerikaner dann gesagt, ja, komm, hier, Europa, mach doch bei uns mit, ja, weil es bringt nichts, wenn ihr was baut und wir was bauen und unsere quasi Kräfte teilen im Kampf gegen den bösen Kommunismus im Weltall. Also lass uns doch gemeinsam was bauen. Ja? Und wie das so ist, also ich meine, die Idee hat angefangen 1984 und bis solche Raumfahrtprojekte umgesetzt werden, dauert das ewig. Und in dem Fall ist der Kommunismus schon verschwunden, bevor das Ding quasi losgegangen ist. Und dann habe ich gedacht, ach guck, dann fragen wir jetzt die Russen doch auch noch. Dann haben wir alle dabei und dann, ja,
so, dann das Schwein gehabt, ne? Weil ohne die Russen kämen wir da überhaupt nicht hoch gerade.
Genau, also im Wesentlichen haben die dann halt quasi schon ein bisschen davor, also man hat schon ein bisschen, es gab ja auch davor schon, wir müssen es nicht irgendwie historisch komplett aufarbeiten, aber es gab ja auch davor schon ein bisschen Entspannung, Zusammenarbeit und selbst irgendwie im höchsten Kalten Krieg gab es irgendwie gemeinsame Apollo-Soyuz-Missionen und so weiter. Also da gab es immer ein bisschen Kooperation, aber eben 98 ist es dann tatsächlich dann losgegangen, 98, 20. November, also eigentlich heute vor 20 Jahren, ja, wir nehmen auf am 20. November. Genau. Genau, und am 20. November 98 ist das erste russische Modul Sarja, die Morgenröte, ins All geschossen worden. Das war quasi hier der was stellt man auf der Baustelle das erste auf?
Der Bauwagen.
Dixi-Klo oder
keine Ahnung. Baustelleneinrichtung nennt man das, das habe ich gerade gelernt. Ja. Also Bauwagen hinstellen, Container mit Material hinstellen.
Ja. Genau, also das war quasi hier, dann haben sie das erste Mal den Container hingestellt am 20. November 98 und dann immer dran weitergebaut und dann, die ist halt quasi, wann sie komplett ausgebaut ist, das ist noch nicht so lange her, 2000.
Ach, die ist komplett? Ich hätte gedacht, dass sie da immer weiter dran...
Im Wesentlichen, natürlich bastelt sie da immer weiter dran rum, aber die ist halt sehr, sehr lange ausgebaut worden, immer noch ein Teil dran und noch ein Teil dran und es gibt auch ein tolles Video, das können wir dann in dem Artikel verlinken, wo du wie so Zeitraffer, also Zeitrafferaufnahme in einem Modell, nicht live im Weltall siehst, wie sie halt dann irgendwie alles zusammengebaut haben und irgendwann so, ich glaube Ende der 2000er muss das Ding dann komplett fertig ausgebaut gewesen sein und seitdem, wie man auch schon davor, wird da oben halt gelebt und geforscht und es ist jetzt leider nicht ganz klar, ob es noch länger so weitergeht.
Warum eigentlich? Ist das Ding verbraucht? Ist da irgendwas kaputt?
Nee, verbraucht ist es nicht, aber es ist halt nicht irgendwie, guck mal, wenn du hier auf der Erde ein Haus hast und da tut niemand was dran, dann selbst da geht das kaputt im Laufe der Zeit und im Weltall noch viel mehr und du musst halt ständig dran bauen, ständig renovieren, ständig weitermachen. Da gibt es auch irgendwie hier die wird natürlich kaputt, also das Weltall ist nicht leer, da fliegt jede Menge Mikrometeoriten rum, Weltraumschrott, alle paar Wochen muss die ISS mal irgendwie ausweichen, Weltraumschrott, immer wieder schlagen so kleine Mikrometeoriten ein,
irgendein Scheiß, Strahlung und so weiter. Ich wollte gerade sagen,
ja. Und also es hat gibt auch hier die Astronauten auf den Außeneinsätzen erzählen auch, dass halt wirklich hier, das schaut halt alles schon ein bisschen ramponiert aus von außen, die Raumstation. Also irgendwie so, dass die Löcher in den Handläufen und irgendwie so Scharten, Kratzer, Vertiefungen. Ja, also ist halt, ich meine, es ist halt...
So ist wie ein altes Auto halt.
So ungefähr, ja. Also man muss halt dann, wenn man das weiter betreiben will, ich meine, der laufende Betrieb kostet natürlich, aber man muss halt dann auch irgendwann dann anfangen, neue Sachen hinzubauen, alte Sachen zu renovieren und vielleicht wieder abzubauen. Also es kostet halt Geld, das Ding zu betreiben. Und die Frage ist halt, wer gibt das Geld auf, die USA, Europa, Russland oder halt noch ein paar einzelne Länder, so Kanada und so weiter, Japan sind da alle irgendwie dran beteiligt. Und die Frage ist jetzt, bis 2024 ist es noch finanziert, das Ding. Ja, da ist noch alles klar. Danach ist es schwer. Also Trump hat ja gesagt, er will quasi die amerikanische Hälfte privatisieren, was eigentlich alle für Quatsch halten.
Okay.
Weil wer kauft sowas? Also wer das ist viel zu teuer
für Elon Musk, weil er wieder irgendeine
Was soll der damit machen? Ich meine, da kann er auch nicht einfach mit, dann braucht er. Nee, also ich glaube, wenn so jemand wie Elon Musk, der baut sich ein eigenes Ding hin, ja, der kauft nicht irgendwie den 20 Jahre alten Schrott, den dann irgendwie der da schon rumfliegt.
Ja, stimmt, ja.
Oder vielleicht
oder wenn, für den symbolischen Preis von einem Dollar, dann
hat er das Ding. Ich kann mir vorstellen, dass das Kann man bei Elon Musk, ich bin ja kein Fan, aber ich traue mir, also der wird irgendwie, ich traue mir alles zu, was man irgendwie so von verrückten Milliardären kennt. Wahrscheinlich baut er sich eine eigene Station, kauft sich dann trotzdem die ISS, nur damit er sie mit seinem eigenen tollen irgendwie Weltraumlaser abballern kann.
Oder irgendwie so. Ja.
Nee, aber wie gesagt, bis 2024 ist sie gesichert und dann ist ja die Frage, also es scheint wahrscheinlich, dass sie noch bis 2028 verlängert wird, aha, ja. Aha. Also selbst wenn jetzt halt irgendwie die USA quasi ihren Teil stilllegen, dann gibt es ja noch die Russen, die wollen noch ein bisschen weitermachen, obwohl man da auch noch nicht genau weiß, was da jetzt passiert. Also es ist ein bisschen schwierig geworden momentan in der weltpolitischen Lage. Aber auf jeden Fall, also 10 Jahre vielleicht geht es noch weiter und dann wird es dann im nächsten Jahr wird verhandelt, dann wieder Russland und USA, was sie weitermachen, aber es wird auf jeden Fall dann irgendwie, ich meine, dann muss man sie ja keiner mehr betreiben will, dann wird sie halt weggeschmissen, also dann wird sie halt zum Absturz gebracht, wie es auch mit der Mira passiert ist.
Aber dann haben wir nichts, dann haben wir keine Station mehr, oder?
Naja, die Chinesen haben ja noch ihre Station drin, also die eine, die dann irgendwie, die haben ja glaube ich schon die dritte oder vierte Station im Weltall, die eine, die haben wir auch schon mal drüber geredet, die sie quasi irgendwie verbummelt haben, die dann jetzt irgendwie unkontrolliert durch die Gegend fliegt, geflogen ist und abstürzt, aber die haben schon wieder eine neue gebaut, also das, wir werden schon wieder was haben und die, wenn wir diese ganze Geschichte mit Grundlagenforschung im Weltraum nicht komplett aufgeben wollen, dann müssen wir doch wieder was Neues bauen, weil es geht halt, du kannst halt manche Sachen nicht machen, ja, und wenn alle nicht auf der Erde machen und wenn alle
immer bis wir es dann neu gebaut haben, dann vergehen ja schon wieder was weiß ich 10, 15, 20 Jahre.
Ja, wahrscheinlich, ja, das ist halt das Ding, wenn halt irgendwie alle immer erzählen hier toll mit Moon City von der ESA oder irgendwie zum Mars, wie es mit den USA und so, das geht nicht, wir können nicht irgendwie einfach von der Erde zum Mars hüpfen, ja, das funktioniert nicht. Wir brauchen eine Raumstation dazwischen. Wir brauchen irgendwie hier eine Station, wo wir erstmal den ganzen Krempel, ich halte das sowieso für Unsinn. Ich halte es nicht für Unsinn zum Mars fliegen zu wollen, aber die Art und Weise, wie es probiert wird, halte ich für Unsinn, weil wir müssen zuerst mal die Grundlagen erforschen, wir müssen erstmal irgendwie, wir brauchen Leute, die halt wirklich...
Vielleicht ist das ja tatsächlich dann das Abschalten und Wegwerfen der ISS vielleicht wirklich die Chance für eine Moon City.
Ja.
Also weil der Mond ja wesentlich sinnvoller wäre als eine Station.
Ja. Ne? Wir brauchen mal eine Station, die halt wirklich im Weltall ist, ja, und nicht da irgendwie ein paar hundert Kilometer über der Erdoberfläche, wo halt irgendwie noch da ist, noch das Magnetfeld rundherum und so weiter, da passiert uns noch nicht so viel. Wir brauchen wirklich irgendwie mal weit weg was, wenn wir wissen wollen, wie es ist, woanders zu leben, ja, wie es ist, ein Jahr lang mit dem Raumschiff zum Mars zu fliegen. Wir wissen alles nicht, wie das funktioniert, das haben wir noch nicht rausgefunden.
Also wir mutmaßen halt wild rum, weil wir irgendwelche Habitate in irgendeine Wüste stellen und die dann heimlich doch von außen versorgen, ja.
Genau, und auch aus ganz vielen anderen Projekten ist es sinnvoll, irgendwie da im Weltraum zu forschen. Also wir haben Stationen in der Antarktis überall, wir haben Stationen in der Antarktis, weil es überall dort einmalige Bedingungen gibt, wo wir Dinge erforschen können. Und genauso gibt es im Weltall, in dieser Mikrogravitationsumgebung, einmalige Bedingungen für Grundlagenforschung. Und wenn wir uns darauf einigen als Menschheit, wir wollen Grundlagenforschung betreiben, dann führt kein Weg daran herum, auch ein Labor im Weltall zu haben. Ja, und deswegen brauchen wir das. Mach das.
Wo du eben sagtest, die Chinesen hätten ihre Station verbummelt. Ich habe eine sehr schöne Meldung gesehen und zwar ist Japan eine Insel abhanden gekommen. Hast du das mitgekriegt?
Ach so, ja, guck. Nee, ich habe die Schlagzeile irgendwo gesehen, aber
gibt's so eine kleine Insel unbewohnt, sitzt irgendwo auf dem pazifischen Feuerring, also dieser Vulkanismuskette. Und die ist jetzt halt weg. Und die japanische Marine sucht jetzt halt nach dieser Insel, was ich irgendwie total lustig finde, weil eigentlich sollten die Positionsdaten einer Insel ja doch relativ bekannt sein. Sie sagen aber auch, das könnte durchaus sein, dass die Insel einfach von den Elementen zerrieben worden ist. Also ein bisschen viel.
Passt denn da keiner drauf auf? Mann.
Das weiß ich auch nicht.
Wir gucken.
Ja, das Blöde ist nämlich jetzt halt, weil dadurch, also wenn die Insel wirklich weg ist, also wenn sich das bestätigt, dann schrumpfen die japanischen Hoheitsgewässer. Allerdings nur um so ein paar zig Meter, aber immerhin ist dann die japanische Einflusssphäre eingeschränkter als vorher.
Ja, dann sollte halt ein Typ mit dem Blumentopf im Schlauchboot hinsetzen und sagen, das ist eine Insel und gut ist.
Ja, stimmt. Wie kann man eigentlich, nee, das muss irgendwie eine Verbindung zum Meeresboden haben, sonst ist es keine Insel. Ja, kann man ja hinbetonieren.
Genau.
So ein Pilz hinbetonieren.
Da muss einer oben sitzen mit dem Schießgewehr.
Genau.
Wie die Säulenheiligen früher. So, weißt du, was noch verschwunden ist?
Nee, was?
Es ist die Rostkehlkampfwachtel verschwunden.
Wo ist sie denn hin?
Weg vom Antlitz der Welt. Das ist das erste Mal, es sterben ja dauernd Tierarten aus, ja, leider. Das Artensterben ist durchaus ein großes Problem, aber zumindest bei den Vögeln war es bis jetzt immer noch halbwegs okay. Also der letzte Vogel, den quasi wir Menschen ausgerottet haben, das war 1852 der Riesenalk.
Wie, das war der letzte Vogel, den wir ausgerottet haben? Danach ist nie wieder einer gestorben?
Also es steht jetzt hier, seit der Mensch den Riesenalk ausgerottet hat, wurde keiner anderen Vogelspezies mehr der Gare ausgemacht.
Riesenalk. Wie der Artikel heißt.
Ja, der Riesenalk, da musste 1852 gehen. Und jetzt haben Wissenschaftler aus Spanien, aus der biologischen Station des Nationalparks Coto de Doñana in Südspanien, die haben keine Hoffnung mehr, der ist wirklich schön, der Artikel, obwohl er kurz ist, sie haben keine Hoffnung mehr für das dort ehemals beheimatete Laufhühnchen. Ja, denn anscheinend ist die Rostkehl-Kampfwachtel ein Laufhühnchen und das ist das letzte Mal im Jahr 1981 gesichtet worden. Ja, und ja, mittlerweile hat es halt seitdem keiner mehr gesehen und jetzt geben halt davon aus, ja, dass das halt weg ist in Europa. Also es ist, ich glaube, anderswo, es gibt doch irgendwie so anderswo noch mögliche Bestände in Afrika oder in Asien, also andere Unterarten davon sind in Afrika, Asien, aber ja, in Europa ist das Ding auf jeden Fall weg und von den Viechern, die irgendwo in Afrika vielleicht leben, weiß man auch nichts Genaues. Also wir haben anscheinend geschafft, dann jetzt seit 1850 wieder mal eine Vogelart auszurotten.
Ist aber eigentlich kein schlechter Schnitt, ne? Also bei anderen Spezies sind wir irgendwie effizienter, habe ich so das Gefühl.
Ja, das kann gut sein, dass das wieder durchaus effizienter sind, aber ja, vielleicht die Vögel, da müssen wir wirklich mit Biologen fragen, warum das bei den Vögeln gerade so ist, kommt mir auch ein bisschen komisch vor, aber wenn es so ist, wird es einen Grund geben und vielleicht kann uns den ja jemand aus der Hörerschaft erklären.
In die Kommentare schreiben, genau.
Einen kurzen Buchtipp kann ich dazu noch anbringen.
Ja.
Kennst du das Buch Die Kunst der Benennung?
Nee.
Ist ein sehr, sehr schönes Buch, also das habe ich jetzt vor kurzem gelesen, ist nicht neu, das ist glaube ich schon 2-3 Jahre alt, ich habe das auch erst irgendwie über Twitter, hat mir das wer empfohlen, das ist ein Buch von einem Biologen, da geht es um die Taxonomie, also das, wie halt Tierarten benannt werden, also zum Beispiel diese Rostkehlkampfwachtel heißt offiziell Turnyx sylvatica sylvatica, ja, und wir sind Homo sapiens und die ganzen Viecher haben alles ihren Namen und die Frage ist, warum ist das so, wie kriegen die ihren Namen, das ist irgendwie viel, viel komplizierter, als man es sich so denkt, das ist nicht so wie in der Astronomie, wo wir sagen, ja, hier ist ein Asteroid und der heißt jetzt Holger und gut ist, sondern das ist da wirklich, da gibt es, das erstmal gibt es ein absurdes Regelwerk und dann ist es auch gar nicht
dann
so einfach.
Dann haben es wahrscheinlich Deutsche erfunden, ne?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, es haben Deutsche erfunden, ja. Da gibt es auch ein Kapitel drin in dem Buch und es ist auch gar nicht so einfach, weil es halt irgendwie, ein Asteroid am Himmel ist ein Asteroid am Himmel, da gibt es jetzt irgendwie nicht viel Streit, also abgesehen davon, dass manche sich fragen, ob es ein Raumschiff ist oder nicht. Aber
stimmt, aber ist die Meise, die ich da hinten sehe, eine andere Meise als die Meise daneben?
Genau, oder wo ist überhaupt der Unterschied? Wo fängt der Unterschied zwischen zwei Meisenarten an und so weiter? Und wenn bei Meisen geht es vielleicht noch halbwegs, aber bei anderen Lebewesen ist es ein bisschen komplizierter. Und dann vor allem, wenn ich jetzt quasi eine neue Meisenart tatsächlich gefunden habe und die jetzt benenne, wie stelle ich sicher, dass in 100 Jahren vielleicht irgendwie ein anderer, der irgendwo anders gerade irgendwie Meisenarten katalogisiert, jetzt das vergleichen kann? Dann muss ich quasi eben, wie beschreibe ich das so genau, dass es nachvollziehbar ist? Dann musst du da quasi irgendwie noch so ein Tier dann noch irgendwie abmurksen und in eine Sammlung stecken. Und also das ist alles, es ist extrem faszinierend. Es gibt auch extrem faszinierende Geschichten dahinter, die der Autor in dem Buch da erzählt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes, er erzählt da wirklich teilweise Seitenweise diese Namen auf und so, es ist sehr, sehr poetisch stellenweise, sehr interessant, wissenschaftshistorisch, wissenschaftlich und auch dieser ganze Aspekt der Biodiversität und Artensterben, das spielt auch manchmal rein, weil das hängt ja auch stark davon ab, unser Wissen über Biodiversität hängt ja erst davon ab, ob wir wissen, wie viele Arten das sind und dazu müssen wir sie benennen, dazu müssen wir sie entdecken und sie unterscheiden können und so weiter. Also das ist da alles, also ich hätte mir nicht gedacht, dass die Namensgebung tatsächlich so eine relevante wissenschaftliche Disziplin ist, aus der man wirklich jetzt nicht nur irgendwie Etiketten kleben ist, sondern wirklich, wo man wissenschaftliche Erkenntnisse rausholen kann. Ja, also ich kann das Buch nur empfehlen, habe ich sehr, sehr gern gelesen.
Wo wir gerade bei Tieren sind, australische Wissenschaftler haben festgestellt, warum Wombats Würfel kacken.
Ja, das ist auch eine Geschichte, die ging auch sehr, sehr lange rum. Da gab es, glaube ich, einen Ig-Nobelpreis dafür, oder?
Ach echt, das weiß ich gar nicht.
Vielleicht auch nicht, aber es, ich habe es auf jeden Fall auf dieser Homepage von diesen Ig-Nobelpreis-Leuten gesehen. Und ich habe die, glaube ich, in 5 Podcasts mittlerweile gehört. Also das ist eine, ja klar, es geht um Kacke und das ist eine coole Geschichte. Die ist cool. Ja.
Ich fand das ganz schön, also weil normalerweise, also Würfelformen kommen ja in der Natur sowieso so gut wie gar nicht vor. Also überhaupt irgendwie rechte Winkel kommen in der Natur so gut wie gar nicht vor. Und die einzige Lebensart, also das einzige Lebewesen, so nicht Lebensart, das einzige Lebewesen, das Würfel auf die Reihe bekommt, scheint der Wombat zu sein und der kackt halt Würfel. Ja, und das macht er ausschließlich.
Ich habe die Bilder gesehen, die sind nicht also ganz extrem würfelfähig.
Ja, sie sind aber eckig.
So. Ja, also es sind keine Kackwürste.
Es sind keine Würste, genau. Und auch keine Köttel, wie beim Hasen oder sowas. Und das macht also
dafür, dass es dem Aff deines Tierkams ist es beeindruckend würfelförmig.
Ja. Sehr schön formuliert. Und das macht der Wombat ausschließlich, und das finde ich eigentlich das Faszinierende, durch seine Darmmuskulatur. Also der knetet die Dinger in Würfelform. Also ist jetzt nicht so, dass der irgendwie, weiß ich nicht, so ein würfelförmiges Depot irgendwo hat, wo die Dinger zwischengelagert werden, bis sie aushärten und dann einfach rausfallen oder sowas. Und die Wissenschaftler gehen davon aus, dass das der Kommunikation dient. Weil Wombats mit ihrer Kacke nämlich ihr Revier
das
markieren.
Das sind alles Rollenspieler und dann
genau.
Müssen die dann. Ja. Also, dass die markieren mit Code und damit er nicht wegrollt, ist der würfelförmig?
Genau. So ist das.
Sehr absurd.
Die Idee ist nämlich, die markieren ihr Revier und der Geruch soll möglichst weit wehen. Also, je weiter der zu riechen ist, desto größer ist das Revier. Und darum legen Wombats ihren Code auf erhöhte Plätze, so Baumstämme, auf Felsen oder sonst irgendwie was. Und darum denken die Wissenschaftler, dass es vermutlich so ist, dass die Dinger dann auch wirklich da oben liegen bleiben und nicht irgendwie weggerollt werden. So, ne? Ist ja dann immer mal irgendwo ein bisschen abschüssig, so eine Böschung runter oder irgendwie sowas.
Cool.
Die Wombats. Mal gucken, wann wir die ausgerottet kriegen.
Ja, mal gucken. Dann möchte ich noch die Tiersektion des Podcasts noch mit einer guten Nachricht aus dem Tierbereich beenden. Es wurden die verschollen geglaubten Filzfurchenbienen wiederentdeckt.
Ja.
Die wurde erstmals 1875 beschrieben in Österreich, die Filzfurchenbienen, und galt in Österreich seit Jahrzehnten als verschollen. Und jetzt wurden die Exemplare der kleinen Filzfurchenbiene.
Ah, die kleine Filzfurchenbiene.
Ja, Halictus tectus, ja. Forscher des Naturhistorischen Museums in Wien haben die entdeckt, und zwar auf gleich zwei Flächen, also räumlich getrennt, auf zwei unterschiedlichen Gebieten gefunden, was darauf hinweist, dass da nicht irgendwie noch eine zufällig mal irgendwo überlebt hat, sondern dass da wirklich das eine stabile Population ist wieder hier. Einmal waren es in den Sandbergen Oberweiden, das klingt sehr schön. Mhm. Und einmal war es die Erdpresshöhe bei Lassee, das klingt nicht so schön.
Erdpresshöhe, ja. Kaspressknödel.
Ja, die gibt es ja in Vorarlberg, oder das ist die andere Ecke von Österreich. Wir sind ja in Ostösterreich, in den pannonischen Sanddünen. Ein sehr stark gefährdeter Lebensraum im Osten von Österreich. Aber da haben sie jetzt noch ein paar von diesen Filzfurchenbienen gefunden. Und das ist natürlich schön, dass da ein paar Tiere es anscheinend doch noch geschafft haben, sich von uns nicht ausrotten zu lassen.
Respekt, Bienchen. Dafür gibt es ein Bienchen.
Genau, ja, sehr brav. Und das Schöne ist ja, wenn wir gerade bei schönem Wortspiel sind, da will ich das vielleicht noch. Das Ganze entstand über eine Aktion, die von beworben, also das ist irgendwie so ein wissenschaftliches Forschungsprojekt über die Wildbienenfauna, aber auch privat finanziert oder gesponsert, unter anderem von einer Hotelkette. Und diese Aktion hat den schönen Namen Give Bees a Chance.
Natürlich. Ja, damit werden jetzt tatsächlich die Tiere durch. Na gut. Mhm. Wozu kommen wir denn? Kommen wir zum Populismus. Deutsche Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, was für eine Persönlichkeit Populisten haben, beziehungsweise die Anhänger von Populisten.
Das sind alles Arschlöcher.
Ja, die Psychologie kennt da ein bisschen andere Begriffe, und zwar den Begriff des Neurotizismus. Vielleicht schon mal gehört, der gehört zu den Big Five, also den fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit. Neurotizismus, also Menschen mit einem starken Neurotizismus oder stark ausgeprägten Neurotizismus, sind halt gerne mal nervös, reizbar, verunsichert, verlegen, halten Stress nicht gut aus, ja, werden im Wesentlichen getrieben von negativen Affekten, ne? Arschlöcher. Und ich glaube, zum Neurotizismus gehört auch noch Unzufriedenheit, was ich auch sehr schön finde. Jedenfalls haben deutsche Wissenschaftler jetzt geguckt, wie sieht's denn eigentlich aus? Also wie hängen denn die Sympathie für Populismus mit Neurotizismus beziehungsweise überhaupt mit der Persönlichkeit zusammen, haben da Neurotizismus gefunden, was relativ normal ist, weil wer labil ist, Angst hat und schlechte Laune, der läuft auch eher mal den Populisten hinterher. Das ist ja fast schon eine Binsenweisheit. Was sie aber auch entdeckt haben, das finde ich wirklich sehr, sehr faszinierend, einen positiven Zusammenhang zwischen Populismus und Verträglichkeit. Auch eine der fünf Dimensionen der
Persönlichkeit. Verträglichkeit jetzt im Sinne von?
Verträglichkeit im Sinne von Geselligkeit, Altruismus, so, Hilfsbereitschaft. Okay, okay. Sowas. Empathie gehört da auch mit rein. Das heißt, wer Populisten hinterher rennt, ist nicht nur stärker neurotizistisch als der normale Mensch oder der anständige Mensch, sondern er ist auch stärker verträglich als der andere Mensch, als der normale Mensch. Und das finde ich eigentlich schon mal ein sehr, sehr starkes Stück. Und seit ich das gelesen habe, überlege ich, woher das kommen könnte.
Also fällt mir spontan auch nichts ein.
Weil das deckt sich halt, interessanterweise deckt sich das auch ein bisschen mit meiner Alltagserfahrung, weil ich habe also in meinem Bekanntenkreis diejenigen, die für Populismus anfällig sind, auf welche Weise auch immer, sei es, dass sie selber Populismus verbreiten, dass sie wirklich offen Populisten hinterherrennen oder auch, dass ich in ihren Argumentationsweisen Populismus entdecke, das gibt's ja auch sehr oft, dieses, die Menschen wollen das nicht, ne, und so, ich sehe bei diesen Leuten, das sind nicht viele, es ist eine Handvoll Leute in meinem Bekanntenkreis, aber bei denen sehe ich das mit dem Neurotizismus, das sowieso, das habe ich mir auch immer schon gedacht, ja, Neurotizismus. Gleichzeitig hat mich aber auch immer ein bisschen irritiert, dass das eigentlich sehr, sehr freundliche Menschen sind. Von den Menschen, die ich kenne, die dem Populismus in irgendeiner Form anhängen, die sind extrem gastfreundlich. Die kümmern sich total um dich. Die sind sehr höflich. Die halten dir die Tür auf, weißt du, solche Sachen. Und das finde ich eigentlich sehr faszinierend. Das sind sie im Übrigen, und das ist auch so eine Erkenntnis, Privatempirie jetzt, das sind sie nur bei ihren Nächsten. Also so.
Ja, das habe ich, ja, das wollte ich jetzt gerade einwenden.
Nur bei den Leuten, die in ihre Wohnung kommen, ne? Also, ja. Aber nicht nach außen hin. Also noch nicht mal nach außen. Bei irgendwelchen Leuten, die auf der Straße rumrennen oder sowas. Also da hört das schon auf.
Die es hier in ihre Wohnung auch lassen wollen. Die anderen, da rufen dann die Polizei, wenn die Wohnung.
Wenn die vor der Wohnung stehen, genau. Ja. Aber das fand ich wirklich sehr faszinierend. Also, dass ich da irgendwie so ein bisschen wenigstens eine Bestätigung, auch wenn auch keine Erklärung, aber immerhin eine Bestätigung für meine Alltagsempirie gekriegt habe.
Dann setzen wir gleich fort mit Populismus, weil die Populisten reden uns ja ein, dass es alles so wahnsinnig schlecht ist und schlimm ist und alles immer schlechter und schlimmer wird auf der Welt, aber das stimmt gar nicht.
Natürlich stimmt das nicht. Ist das nicht irre, wie man einer solchen Denkweise anheimfallen kann?
Also das ist wieder ein ganz anderes Thema, auf das ich gar nicht hinaus wollte. Da können wir mal gesondert drüber reden, weil ich kann, also diese Geschichten, dass das irgendwie halt die Welt immer besser wird quasi, dass halt irgendwie es immer weniger Kriege gibt, dass die Menschen immer weniger hungern und so weiter, all diese Geschichten. Das ist natürlich alles richtig, aber in dem Fall bin ich auch immer ein bisschen kritisch, wenn es um Leute gibt, die halt dann wirklich so diese Hardcore-Wrestling-Fans quasi, ja?
Ja,
die,
so, die, so wie mich meinst du.
Also ich finde, es ist ja alles richtig, ja? Ich beschreite das überhaupt nicht, dass das so ist. Das Problem ist nur, man muss da gucken, wie man das jetzt präsentiert, weil es ist jetzt mir als Person, als Individuum, ist es scheißegal, dass jetzt irgendwie die weltweit ist irgendwie die Armutsindex um 0,5 Punkte gesunken ist.
Ja, was schert mich, wenn ich meinen Job verloren habe, die medizinische Versorgung in Kenia?
Ja. Genau, also das muss man ein bisschen einordnen. Das ist ja auch durchaus eine legitime Haltung, weil das ist ja ich bin nun mal ich, ja, und ich sehe die Welt nur als ich, und wenn mich was betrifft, dann ist natürlich für mich jetzt die Welt wesentlich beschissener, als sie vorher war. Richtig. Und das muss man berücksichtigen, wenn man mit diesem Gefühl, dass das der Unzufriedenheit umgehen will. Also einfach nur zu sagen, hier guck auf die Statistik, früher war alles schlechter, heute ist es besser, akzeptier das, da kommt man nicht weiter.
Da brauchst du ja nur die Bundesrepublik anzugucken. Es geht der Bundesrepublik als Staat so gut wie noch nie.
Ja, natürlich. Ja?
Aber guck dir mal die ganzen Leute an, die für weniger als 10 Euro die Stunde arbeiten müssen. Denen geht es wahrscheinlich nicht besser als noch nie.
Genau. Und wie gesagt, wenn ich jetzt immer sage, hier, wenn man jetzt quasi Populismus aushebeln will, oder jetzt irgendwie, wenn ich jetzt wenigstens in eine Pegida-Demo gehe und den erkläre hier mit Statistiken, dass halt irgendwie die Welt besser geworden ist, da braucht man sich nicht wundern, also das wird nicht funktionieren. Da muss man drum sagen, dass man muss dieses Wissen das allein reicht nicht, wenn man irgendwie was gegen die Unzufriedenheit tun will. Also dass da diesen Druckschluss, den leider einige anhängen, den darf man nicht erliegen. Und dazu kommt auch noch, dass ja dieses Besserwerden der Welt ja immer nur ein Besserwerden der Welt für uns aus Sicht von uns Menschen ist. Ja, weil wenn wir uns angucken, hier, wir haben gerade über ausgestorbene Viecher gesprochen, über Klimawandel und so weiter, also da geht es der Welt definitiv nicht besser. Da sehen wir einen gegenteiligen Trend. Ja. Also wenn wir uns das angucken, Umweltverschmutzung, Klimawandel, Artensterben, da geht es nach unten. Ja, also da kann man sagen, der Welt geht es nicht besser. Da ging es der Welt ja früher tatsächlich besser. Also all das sind Dinge, die man da ein bisschen berücksichtigen müsste, wenn man jetzt mit diesen Statistiken hantiert, was meiner Meinung nach leider oft nicht passiert. Aber ich wollte eigentlich auf ein ganz anderes Thema raus, ja. Ich wollte sagen, früher war es viel, viel schlimmer. Und zwar hat jetzt ein amerikanischer Archäologe und Mittelalterhistoriker hat festgelegt, das schrecklichste Jahr unserer Zeitrechnung.
Ah, das hatte ich hatte ich auch kurz irgendwo angehört. 465 oder sowas, ne?
Nee, 536.
Ach, egal, ist so lange her.
ist natürlich jetzt nur bedingt ernst gemeint, weil es gibt keine Metrik für Schrecklichkeit. Also da kannst du natürlich sagen, wie 1914, 1939, ja, war beides schrecklich. 1918 die spanische Grippe, da sind 100 Millionen Menschen gestorben. Das war auch kein nicht unbedingt lustig.
Kein Spaß.
Ja, oder wie die Pest und so weiter. Es gibt viele, viele Sachen, wo es schrecklich ist. Aber eben dieser Mittelalter-Historiker hat sich dann überraschenderweise ein Jahr aus dem Mittelalter genommen für seinen mieses Jahr, und zwar das Jahr 536. Da gab es nämlich, also so historisch habe ich gerade mal Wikipedia aufgemacht, in dem Artikel über das Jahr ist jetzt nicht viel bekannt. Ja, also da hat irgendwie hier, es wurde der griechische Historiker Agathias geboren.
Immerhin.
Und der spätantike Kirchenhistoriker Eogrius Scholastikos. Und ansonsten gab es noch hier, der Sohn von Papst Hormisdas wird Nachfolger als Papst. Also der Sohn, Silverius, der Sohn von Hormisdas, wird dessen Nachfolger am 8. Juni. Und genau, da gab es irgendwie noch einen Papst, da waren schon viele Päpste unterwegs in der Zeit. Vielleicht war das gerade hier. Der ist irgendwie abgesetzt worden, und in Afrika haben sich oströmische Truppen gegen Karthago erhoben, und sie haben halt irgendwie das getan, was sie getan. Römer haben gegen irgendwie Goten gekämpft und so weiter, aber ist jetzt nicht so, dass da irgendwie was extrem Spezielles passiert ist, bis auf die sogenannte Wetteranomalie von 535, 536, ja. Und da war halt das Wetter wirklich, also wenn die jetzt alle hier meckern, dass jetzt hier ein bisschen Schneematsch rumliegt.
Ist das auf der Straße, wie das Jahr ohne Sommer?
Ich glaube, das ist noch ein bisschen fieser.
Noch fieser, okay.
Also es gibt ja natürlich keine wirklich guten Quellen, aber hier, ich zitiere jetzt aus diesem einen Artikel, was ihr gesagt, es ist, dieses Jahr habe den Auftakt für das dunkelste und kälteste Jahrzehnt zumindest der vergangenen 2300 Jahre markiert. Ja?
Jahrzehnt?
Ja, also er beschreibt hier, also es gibt, er zitiert hier noch einen Geschichtsschreiber, oder mehrere Geschichtsschreiber. Sie sagen, es gab wirklich hier, also einhellig im Schnee im Sommer, Missernten dramatisch, oder jetzt hier ein Zitat von einem solchen Geschichtsschreiber: Die Sonne ohne Strahlkraft leuchtete das ganze Jahr hindurch nur wie der Mond und machte den Eindruck, als ob sie ganz verfinstert sei.
Meine Fresse.
Ja, also das, und seitdem aber das Zeichen des Seemanns hörte weder Krieg noch Seuche noch sonst ein Übel auf, das den Menschen den Tod bringt, weil natürlich, dann hast du natürlich Missernten. Missernten sind Hunger, Hunger gibt Krieg. Ja, das war noch hier gerade hier mit Zusammenbruch vom Oströmischen Reich und so weiter, fiel da noch rein. Die Temperaturen, sagen nicht, also die Klimahistoriker, die das dann mit konkreten Daten aus Baumringen rekonstruiert haben, die haben gesagt, von Sommer 536 und den Jahren danach ist die Temperatur durchschnittlich um rund 2,5 Grad gefallen. Also 2,5 Grad Durchschnittstemperatur.
Das ist ordentlich.
Das ist wirklich ordentlich, ja.
Man muss dann auch immer wieder dazu sagen, Durchschnittstemperatur heißt nicht, dass es überall 2,5 Grad kühler war, sondern es gab auch Orte, an denen ist es warm geblieben, dafür ist es an anderen 5 Grad kälter gewesen und so weiter.
Also wie gesagt, hier Schnee im Sommer und dann halt irgendwie keine Sonne. Und das Ding ist, man weiß auch noch nicht wirklich genau, warum das so war. Also was das so war.
Ach, ich dachte, die hätten jetzt einen Vulkanausbruch oder sowas identifiziert.
Ja, also das ist der Vulkanausbruch ist das Wahrscheinlichste, was ich sage. Also es gibt keine Smoking Gun oder sowas in dem Fall, sondern sie sagen halt, ein Vulkanausbruch in Island Anfang 536 dürfte das Wahrscheinlichste sein, was da passiert ist. Der ist dann nämlich noch 540 und 547 auch nochmal ausgebrochen, was man jetzt irgendwie aus polaren Eiskernen in Grönland rausgefunden hat. Also das scheint so zu sein. Also es gibt, wie gesagt, noch die anderen Asteroideneinschläge hat man mal irgendwie mit auf der Liste gehabt. Aber dass jetzt diese Eiskernbohrungen zeigen, dass es höchstwahrscheinlich dieser Vulkanausbruch in Island war, der das Ganze ausgelöst hat, weil durch den Staub dann eben Sonnenlicht abgeschirmt wird, es kälter wird und so weiter. Und man hat jetzt auch mit so vulkanisches Glas identifiziert, also so mikroskopische Partikel eben im Eis, die aus dem Jahr 536 stammen und deren chemische Zusammensetzung genau zu dem Vulkan in Island passt. Ja, also die haben das auf dem Gletscher in der Schweiz ausgebuddelt. Ja, nicht in Island, sondern in der Schweiz haben die diese Bohrungen gemacht und da eben Partikel gefunden, die aus dem isländischen Vulkan stammen.
Ja.
Ja, also
das, aber Jahrzehnt, das finde ich jetzt, da finde ich dann wieder so bedauerlich, dass es aus dieser Zeit, also überhaupt so alt, keine vernünftige Geschichtsschreibung gibt. Also ja, keine richtigen Chroniken, weil das wäre ja wirklich mal faszinierend zu sehen, ob es wirklich ein ganzes Jahrzehnt war, weil das ist ja unvorstellbar.
Ja, wir brauchen Zeitmaschinen.
Ein Jahrzehnt. Ja, wenn du das in heutigen, gut, damals hat sich die Welt wahrscheinlich wesentlich langsamer entwickelt, aber wenn du überlegst, 2008, da hatten wir gerade mal iPhones. Das ist schon echt faszinierend, ja.
Ja, also stell dich nicht so an, heute, früher war es schlimmer.
Früher war alles schlimmer. Und früher war alles eher. Spanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es was Besseres gibt als den klassischen Lügendetektortest, also diesen Polygraph, der den Hautwiderstand
misst. Ist nicht alles besser?
Ja, nee, der ist wohl schon ganz gut. Also, was war das? Ich glaube, um die 60%, immerhin. Also besser als gewürfelt.
Ich dachte, das wäre komplett Humbug.
Nee, also hat schon eine Trefferwahrscheinlichkeit, die größer 50% ist. Das ist ja schon mal was. Was sie aber jetzt rausgefunden haben, ist, den sogenannten Pinocchio-Effekt zu nutzen, um Lügen zu entdecken. Und zwar ist der Pinocchio-Effekt die Temperaturdifferenz zwischen Stirn und Nase.
Das ist doch ein Witz. Das gibt's. Warum ist das? Also, ich meine, das Temperaturunterschied gibt, aber erklär mal zehnmal weiter. Was macht der Temperaturunterschied?
Ja, je größer die Temperaturdifferenz zwischen Stirn und Nase ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass jemand lügt.
Das glaube ich nicht. Warum soll das so sein?
Warum das so ist, wissen sie auch nicht. Wahrscheinlich wissen sie das, weil irgendwie durch Blutung und tralala. Aber sie haben damit eine Trefferquote von 80% erzielt.
Okay.
Genau. Normaler Lügendetektor macht 70%, sehe ich gerade. Ja. Allerdings sagen die auch, die Forscher, es gibt keine Methode, das zu 100% zu erkennen, weil nämlich der Übergang...
Was wird denn kälter? Die Nase wird kälter oder wärmer beim Lügen?
Die Nase wird kälter, jetzt habe ich die Fotos nicht mehr, die Aufnahmen nicht mehr im Kopf. Warte mal, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ob es kälter oder wärmer wird. Und wo es auch nicht... Die Nase wird wärmer. Die Nase wird beim Lügen wärmer. Also die Temperaturdifferenz, alles wird wärmer, aber die Temperaturdifferenz wird größer.
Das heißt, ich müsste meine Nase irgendwie kühlen können, wenn ich erfolgreich lügen will.
Richtig. Du müsstest dann irgendwie Eiswürfel in die Nase stecken, ohne dass es jemand merkt oder sowas.
Und drum, jetzt wissen wir auch, warum
das ist halt, diese
Nase
ist halt
wächst, dass sie größere Oberfläche hat, damit sie mehr Wärme abgeben kann.
Ja, genau. Weil man im Alter mehr lügt. Genau. Wie geht's Ihnen? Gut. Es ist eine Stressreaktion, schreiben sie, und wer notorisch lügt, zeigt natürlich beim Lügen geringere Stressreaktionen, darum ist es da umso schwieriger zu erkennen. Also bei ehrlichen Menschen ist die Temperaturdifferenz anscheinend am stärksten.
Da. Das heißt, es gibt dann alle immer hier Nasenklemmen im Gerichtssaal.
Genau.
Die Wäscheklammer der Wahrheit.
Oder irgendwie direkt so Eiskompressen auf die Stirn legen, um zu sehen, wie warm die Nase wirklich wird. Aber ist schon nicht schlecht, gerade wenn du in so Länder einreist wie USA oder sowas, bei denen es ja, ne, so, was wollen sie hier, fahren sie auch wieder nach Hause und so, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass die früher oder später dann einfach eine Wärmebildkamera daneben stellen.
Okay.
Und dann eine KI dahinter, habe ich auch noch was Interessantes mit KI, dann eine KI dahinter, die dann sagt, so, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er lügt, ist bei 75%, ziehen sie den mal raus. Warum nicht?
Ja, ne, mir würden viele Gründe einfallen, warum nicht. Aber
ja, klar, aber du musst das natürlich auch aus Sicht eines Mitarbeiters der, wie heißen die da, Travel Security, Homeland Security, so das war's.
Genau. Ja, nee, deswegen nicht. Ich erzähle lieber eine Geschichte über was ganz anderes, was viel nicht ganz so deprimierend ist. Nämlich, das ist auch etwas, was wirklich neu ist seit einiger Zeit, seit dem letzten Mal, und was auch wirklich lange Zeit bleiben wird und einen großen Einfluss haben wird auf die Welt, auch wenn man ihn vielleicht gar nicht so merken wird, so schnell im Alltag. Nämlich, es geht um Metrologie.
Metrologie, die genau. Wissenschaft von Maßen und Längen.
Genau, denn die Generalkonferenz für Maß und Gewicht, die hat stattgefunden am 16. November, ja, in Versailles. Ja, Dinge, die im November in Versailles passieren, können nur gut sein. Und da wurden die SI-Einheiten, einige SI-Einheiten neu definiert. Ja, es gab eine grundlegende Revision des internationalen Einheitensystems, des SI-Systems. Das ist halt das SI-System für die, die es nicht kennen. Obwohl, das lernen wir in der Schule, das kennen alle, oder?
Ich weiß es nicht, eher nicht. Nee,
das sind halt die meisten
kennen noch ISO.
ISO? War das jemals ein Einheitensystem?
Nee, ISO ist kein Einheitensystem, ne?
Würde ich gerade sagen. Nee, also, grundlegende Einheiten. Es gibt Gewicht. Also Masse in dem Fall, eigentlich Masse ist richtiger. Das ist die Einheit Kilogramm, ja? Zeit, Sekunde, ja. Längeneinheit, Meter. Dann gibt's noch Ampere. Für Stromstärke, Kelvin für Temperatur, Mol für Stoffmenge, das ist immer so der bucklige Onkel, der irgendwie über der genau weiß, was es ist und wie man es erklären soll auf die Schnelle, Mol und Stoffeinheit, aber braucht man auch, und Candela für die Leuchtstärke, ja. die fallen beide so ein bisschen raus, aber diese insgesamt 7 Einheiten, das sind die grundlegenden Einheiten, wirklich die Grundeinheiten, und alles andere, sowas wie was weiß ich, Watt und Joule oder was gibt's noch für Einheiten, Dioptrien fällt mir ein. Ja, also alles andere, was irgendwie noch so an Einheiten Herz, ja, all diese anderen Einheiten, die wir haben für irgendwelche Dinge, sind alle daraus abgeleitet, zusammengesetzt, ja. Das sind die grundlegenden Einheiten, und die muss man irgendwie definieren, ja. Also es muss irgendwie klar sein, wie lange dauert eine Sekunde. Das muss man irgendwie festlegen. Ja. Zum Beispiel, ja. Und wie lang ist ein Meter? Das muss man auch irgendwie festlegen, weil dann sonst...
Ja, ein Meter ist so lang wie das Ding, das in Paris im Schrank liegt und langsam vor sich hinschrumpft.
Ja, ne, fast. Also, ich meine, früher hat man das ja auch irgendwie, Meter gab es ja noch nicht. Da gab halt quasi irgendwie mal so Elle oder sonst irgendwas. Da hat man irgendwie.
Genau, stand halt an der Stadtmauer, wie lang eine Elle ist. Ja,
oder das, oder der Verkäufer, wenn du dir 5 Ellen Stoff gekauft hast, dann waren es halt 5 Ellen vom Arm des Verkäufers.
Und nee, so einfach war das nicht. Also, es war schon so, dass also im Mittelalter das stadtweit immerhin genormt war. Ja, ja. Oder Fürsten einflussbereichsweit.
Ja, also auch nicht. Ja, es gab schon auch das quasi, davor war es halt noch, gab es schon auch quasi so wirklich halt individuelle Maßstäbe, aber auf jeden Fall hat man dann irgendwann sich dazu durchgerungen, vor allem in der Französischen Revolution, die hat da sehr viel gemacht, darum ist das ganze, der ganze Krempel, findet eben auch alles hauptsächlich in Frankreich statt, diese großen Konferenzen, und darum heißt es auch, das internationale Einheitensystem heißt deswegen auch IS, ja, und heißt deswegen SI-System und nicht andersrum, weil es von System International kommt und nicht International System, darum haben wir immer noch dieses umgedrehte SI.
Ich sehe übrigens gerade, wo wir bei der Elle waren, die Erfurter Elle war 40 Zentimeter lang, die Münchner Elle 80.
Bayerische Angeber, ja. Wir hatten ja nichts im Osten. Wir
genau, mussten
40 Zentimeter
genau.
auskommen mit der Elle bei uns in Thüringen. Ja, wir haben ja nichts. Ja, jedenfalls hat man jetzt irgendwann in der Französischen Revolution angefangen, dass irgendwie halt, das war halt die Zeit, wo Rationalismus und Aufklärung und so weiter sich angefangen haben durchzusetzen, und da wollte man das vernünftig machen, ja, und hat ihm gesagt, so, wir hören jetzt auf, das auf irgendwelche menschlichen Maßstäbe zu setzen, sondern setzen es quasi auf globale, also universelle Maßstäbe, und hat irgendwie gesagt, er hat den Meter damals zum Beispiel definiert als einen bestimmten Teil, ich glaube, es war ein Zehntausendstel, irgendwie sowas, oder irgendwie eine Dezimal Bruchteil des Viertelkreises vom Nordpol bis, also so quasi einfach so Meridian gemessen von entlang der Erde, und hat den eingeteilt in Stücke, und ein kleines Stück dieses Meridians war eben dann ein Meter. Und da hat man dann wirklich, gibt es ein tolles Buch, wenn ich das noch finde, kann ich das auch noch verlinken, man eben zwei Astronomen losgeschickt, mitten in den Wirren der Französischen Revolution, sind die durchs ganze Land gereist und irgendwie haben da die Frankreich vermessen von einem Ende zum anderen, weil man irgendwie erstmal die Erde vermessen muss, wenn man wissen will, wie lang die ist. Und das sind coole Geschichten. Also wenn du mitten in der Französischen Revolution quasi hier mit Theodoliten und Fernrohr und Messgeräten durch die Gegend marschierst, dann wirst du halt irgendwie alle über die Nase lang verhaftet, weil sie dich für einen Spion oder sonst irgendwas halten.
Stimmt.
Also dann hat irgendwie einer, hat sich dann irgendwie verrechnet und hat aber irgendwie den Fehler erst später entdeckt, und dann war ihm das natürlich peinlich für dieses fundamentale Projekt, und das hat dann ewig gedauert, bis man den Fehler wieder rausgefunden hat. Also ist eine coole Geschichte, die kann ich verlinken, das Buch, wenn ich es nicht vergesse. Und ja, jedenfalls hat man dann so diesen Meta-Prototypen gehabt. Das, da war eben wirklich ein Stück Metall, ganz vereinfacht gesagt, das halt irgendwie rumlag, was nicht optimal ist, ja, weil irgendwie das, es kann irgendwie kaputt gehen, es kann weggehen. Du musst, wenn du wissen willst, wenn du quasi tatsächlich wissen willst, wie lang jetzt ein Meter ist, dann musst du da hingehen und das vor Ort abmessen. Also man hat dann bald, dann im 20. Jahrhundert das anders definiert. Mittlerweile definiert man, wenn ich mich nicht täusche, den Meter über halt atomare Eigenschaften. Ja, also die Sekunde ist halt definiert zum Beispiel als gewisse halt irgendwie Schwingung, Schwingungsdauer. Also Atome, die können irgendwie angeregt werden und dann schwingen die irgendwie ein bisschen hin und her. Vereinfacht gesagt, müssen wir jetzt nicht ausführen. Und da kann man dann irgendwie genau definieren, wenn das Atom so und so oft hin und her geschwungen ist, 9 Milliarden Mal oder x, also eine sehr, sehr spezifische lange Zahl. Und wenn das Atom so oft hin und her geschwungen ist, dann ist eine Sekunde vorbei und das können wir technisch zählen, sowas. Also das ist, was eine Atomuhr macht im Wesentlichen. Ja? Mhm. Zählt, wie oft Atome schwingen und daraus die Sekunde bauen. Und genauso, wenn du eine Sekunde hast und so eine Schwingung definiert hast, kannst du doch eine Längeneinheit drüber definieren. Da kriegst du halt einen Meter raus. Und so hat man halt dann Stück für Stück angefangen, die Einheiten von diesen menschlichen Prototypen und Maßstäben auf irgendwie fundamentalere Beine zu stellen. Das Einzige, wo das noch nicht so gut gelungen war, war das Kilogramm. Mhm. Das Kilogramm ist bis damals, eigentlich immer noch, ja, das wird erst nächstes Jahr umgesetzt, das, was kürzlich beschlossen wurde. Das Kilogramm ist immer noch definiert als, ein Kilogramm ist so schwer wie das Metall drum, das da im Tresor in Paris rumliegt.
Okay.
Das ist ein Kilogramm, ja.
Aber das schrumpft, ja. Ne? Da fliegen Elektronen raus und, ja.
Man weiß nicht, man weiß nur, du kannst, wenn halt, du kannst da irgendwie.
Ja, stimmt, es gibt ja keinen Referenzwert, ja.
Also es gibt halt so Kopien von dem Urkilogramm, die damals gemacht worden sind, die dann andere Länder ausgeteilt worden sind, du kannst die halt vergleichen miteinander. Ja. Und die sollten halt idealerweise alle gleich schwer sein, sind sie aber nicht. Und wir wissen halt jetzt nicht, wird das eine schwerer, wird das andere leichter. Wir wissen auch nicht, warum der Unterschied kommt. Also es gibt natürlich Hypothesen, dass da irgendwie Wasserstoff ausgast oder irgendwie sowas. Mhm. Oder vielleicht hat es mal wer runtergeschmissen, weiß man auch nicht.
Stimmt.
Also jedenfalls, wir haben keine Ahnung. Das, vor allem, es ist halt auch
abgesehen. François hat das Kilo fallen gelassen.
Also selbst wenn das alles perfekt wäre und sich nicht ändern würde, ist es trotzdem eine Scheißsituation. Ja, also dass da irgendwie, das ist ja absolut unbefriedigend zu sagen, ein Kilogramm ist das, was da in Paris rumsteht. Ja, also das, genau. Irgendwie wollen,
brauchen das, kann man, das kann man so ja nicht machen, weil so kann man das ja nicht machen.
Genau.
Ja, wir wollen Schlussmessung.
Ja, aber man kann es doch nicht machen. Ja? Ja, also wir wollen was auf irgendeiner Naturkonstante basiert, auf irgendeiner universellen Konstante, die halt wirklich vom Universum vorgegeben wird und nicht irgendwie von dem drum, dass halt irgendwelche Franzosen mal in den Tresor gestellt haben. Ja. Also, das, nichts gegen Franzosen, also wenn das irgendwie Italiener gewesen wären, wäre es genauso unbefriedigend. Mhm. Also, wir wollen etwas, das auf Naturkonstanten basiert und das war halt bei den anderen Konstanten ging das halt halbwegs gut, über halt, wie gesagt, mit Lichtgeschwindigkeit und den ganzen Kram, also das geht alles ganz gut, aber beim Kilogramm war es halt immer schwierig, weil halt die Masse auch immer wahnsinnig schwer zu messen ist, die Gravitationskonstante, die uns die Stärke der Gravitationskraft angibt, die ist absurd schwer zu messen. Ich glaube, das ist die einzige Naturkonstante, von der wir, glaube ich, irgendwie gerade mal 4 Stellen hinterm Komma kennen, genau, und der Rest ist irgendwie beliebig mit unserer Messgenauigkeit. Also Gravitation ist, das ist immer so der Störenfried. Gravitation macht immer alles kaputt, ja. Alle Theorien machen Gravitation kaputt. Und das Kilogramm hat eben das schöne Einheitensystem kaputt gemacht. Und deswegen haben jetzt Wissenschaftler, die Metrologen, sich eigentlich Jahrzehnte schon damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie man denn verdammt nochmal Messung vom Kilogramm anders definieren kann, ohne Prototypen, sondern wirklich auf Naturkonstanten. Ja. Und man hat sich jetzt hat man auf jeden Fall beschlossen, wir basieren das Kilogramm auf dem Planck'schen Wirkungsquantum. Mhm. Das ist wirklich eine fundamentale Naturkonstante. Das ist das Verhältnis von Energie und Frequenz eines Photons. Ja, also das fundamentalen Einheit der elektromagnetischen Strahlung, ein Lichtteilchen. Mhm. Und dieses Planck'sche Wirkungsquantum kann ich jetzt nicht auswendig. Ich kann nur astronomische Konstanten auswendig, aber keine. Es sind 6,62607040 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunden. Ja? Mhm. Das ist das Planck'sche Wirkungsquantum. Und darauf hat man jetzt gesagt, basieren wir die Definition des Kilogramms. Man hat sich aber noch nicht hundertprozentig festgelegt, wie man es jetzt darauf definiert. Also, weil du kannst natürlich eine Definition machen, aber du musst immer in der Lage sein, aus der Definition, weil wenn ich jetzt, du musst quasi immer die konkrete, reale Situation vor Augen haben, da kommt einer hin mit einem Stück Ding in der Hand und sagt, wie schwer ist das, ja? Und das musst du, da musst du musst quasi als jemand, der definiert, wie schwer ein Kilogramm ist, musst du in der Lage, ein Ding zu konstruieren, das exakt ein Kilogramm schwer ist.
Ja.
Das ist das, um was es geht. Und das hat es halt bisher gelöst, über dass man halt ein Ding konstruiert und gesagt hat, das ist jetzt ein Kilogramm. Aha. Und in dem Fall, wenn man es jetzt anders definiert, dann musst du quasi, musst du eine Methode haben, um ein Kilogramm herzustellen. Und das haben sie jetzt zum Beispiel eben in Braunschweig, an der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Ja, so genau, die meine ich, ja. Die haben jetzt das, diese Avogadro-Methode heißt das, festgelegt. Die ist ein bisschen knifflig zu erklären. Die werde ich jetzt, glaube ich, nicht im Detail erklären, weil ich sie selbst auch noch nicht in allen Details
hatte. Aber wer das im Detail übrigens mal haben will, ich habe vor 2 Jahren fast 2 Stunden mich mit dem Chef der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt über genau diese Sachen unterhalten. Sehr, sehr spannend. Sehr spannende Sendung gewesen.
Ja. Im Wesentlichen geht es darum, dass man einen Weg gefunden hat, wie man ein Objekt, Kugel aus extrem reinem Material herstellen kann, also wirklich sich sicher sein kann, dass diese Kugel nur aus einer Sorte von Atom besteht und nichts anderem. Und ich weiß, wie schwer ein Atom ist. Eben da kommt das Planck'sche Wirkungsquantum wieder ins Spiel. Ich weiß, welche Masse ein Atom hat. Und ich weiß, weil ich diese Kugel eben so herstellen kann, wie ich sie herstellen kann, wie viele Atome da drin sind. Und dann zähle ich die einfach zusammen und weiß, ich brauche so und so viele Atome, bis ich irgendwie 1 Kilogramm habe, und dann mache ich meine Kugel eben mit so und so vielen Atomen, und dann habe ich 1 Kilogramm. Das ist so die, es ist komplizierter, weil hätten nicht umsonst irgendwie ein paar Jahrzehnte dran gearbeitet, wenn es einfacher gewesen wäre.
Ja, wie gesagt, es ist 2 Jahre her, dass ich die Sendung aufgezeichnet habe für einen Resonator-Podcast, und jetzt haben sie es erst gemacht. Ist ja auch.
Ja.
Und sie waren damals schon dran.
Ja. Und das ist jetzt eben hier das, was man jetzt gemacht hat. Also man hat jetzt quasi hier das Kilogramm eben neu definiert, auch irgendwie Ampere und Mol, also für Stromstärke und chemische Stoffmenge, und Kelvin hat man auch neu definiert. Also es sind jetzt alle grundlegenden Einheiten sind über Naturkonstanten definiert und nicht mehr über irgendwelche menschlichen Erfindungen, Maßstäbe.
Das war jetzt so viel Physik, jetzt müssen wir uns mal um was völlig anderes kümmern. Und zwar haben italienische Wissenschaftler festgestellt, wer sonst, wie die Formel für die perfekte Pizza lautet.
Ach Gott, das ist wieder, wir haben doch schon mal Formeln gehabt, also eine Folge gehabt, wo ich erzählt habe, wie diese Formeln Quatsch sind, aber bitte. Ja,
genau.
Soll ich das sagen, darf ich kurz noch eine
vorlesen?
Ich kann jetzt vielleicht nicht die Formel für die perfekte Pizza, aber ich kenne die perfekte Pizza-Formel. Wenn du nämlich eine Pizza hast, die den Radius Z hat, und die Dicke A, und du willst ausrechnen das Volumen dieser Pizza, dann lautet die Formel dafür Pizza.
Pi mal Z mal Z mal A?
Genau.
Sehr schön.
Gut, jetzt darfst du weiter reden.
Ach, herrlich. Naja, jedenfalls, also die haben halt einfach nur geguckt, wann wird das Ding denn am besten knusprig, bei was für Temperaturen und warum und wie und was. Es ist halt ziemlich simpel. Steinofen, also was der Pizzabäcker hat, gelingt die Pizza am besten bei 330 Grad in 2 Minuten. Also liegt halt an Strahlung, die da dann so vorhanden ist und von welchen Richtungen sie kommt. Im Herd zu Hause brauchst du 230 Grad und knapp 3 Minuten. Und wenn es mehr Belag gibt als eine Pizza Margherita, braucht sie länger.
Ja, aber es gibt noch nicht mehr Belag als eine Pizza Margherita. Ich meine, das ist sowieso eine. Nee, da kommt nicht mehr drauf.
Ja, natürlich kommt da ein bisschen was kommt da noch drauf. Natürlich
nee, ein Pizza Margherita, gut ist. Also ich bin der Purist bei Pizza.
Echt? Ja, ich tue mir da ja gerne noch geröstete Paprika drauf, weißt du, so in Streifen, so ein bisschen.
Nee.
Ich mag das ganz gern, weil es dann ein bisschen säuerlicher wird. Naja.
Pizza Margherita
aus. Jedenfalls, falls du also ausnahmsweise irgendwann mal eine andere Pizza als eine Pizza Margherita machen willst, dann backst du sie ganz normal im Ofen. Bei 230 oder 330 Grad halt. Und du hast ja das Problem, das Blech gibt ja mehr Hitze ab als die Umgebung, auf die, weil das ja Kontakt, ne, mehr Hitze. So, und dann, was die Profis dann halt machen, ist, die backen die 2 Minuten normal im Ofen und heben die dann mit dem Schieber für 30 Sekunden ein bisschen an, damit nur noch die Wärmestrahlung den Belag gart, ohne dass der Boden über die Kontakthitze schwarz gebraten wird. Okay. Tja. Das war die Formel für die perfekte Pizza.
Welche Lebensmittelkonzern hat die gesponsert?
Ich habe aber auch nicht die leiseste
Ahnung. Das ist normalerweise immer, solche Geschichten kommen immer irgendwie von irgendwelchen.
Stimmt.
Das ist immer so versteckte PR, aber muss nicht sein. Stimmt.
So genau habe ich es jetzt nicht gelesen. Ich glaube, ich fand es nur einfach lustig.
Gut, dann erzähle ich jetzt vielleicht noch eine Geschichte über was Schönes, was man am Himmel sehen kann. Und dann zum Abschluss muss ich noch eine Danksagung loswerden. Und dazwischen
Abschluss? Ich habe hier noch 5 Nachrichten, aber bitte.
Ja, wir reden doch schon eine Stunde.
Na und?
Ja, ne.
Das ist wegen dem scheiß Weltall, weil da immer so viel los ist.
Ja, ne, das ist ja, ne, das ist, ja. Ist egal. Dann rede ich jetzt hier und dann mach jetzt du fünfmal und dann rede wieder ich.
Okay.
Nee, also wir können uns hier, jetzt kommt ja die Zeit, wo es immer früher dunkel wird, wo dann auch die Leute immer verstärkt an Sternwarten anrufen oder Leuten wie mir E-Mails schreiben, weil sie komische Dinge am Himmel sehen, so leuchtende Punkte. Das ist immer so, wenn das ist jetzt genau die Zeit, wo Sternwarten anfragen, ich habe ein UFO gesehen und ich habe hier dieses Ding gesehen, was kann das sein?
Weil diesen zeitlichen Zusammenhang, den kannte ich.
Das ist verständlich, weil das jetzt quasi normalerweise jetzt ist die Zeit. Im Sommer ist es erst wirklich spät dunkel draußen, dass du was sehen kannst. Da bist du entweder im Bett oder bist irgendwie mit privat beschäftigt. Und morgens ist es auch nicht dunkel. Aber jetzt, wenn du morgens zur Arbeit gehst, also wenn wir gehen von einem normalen Arbeitstag aus, wenn du morgens zur Arbeit gehst, wenn du was, um 6 Uhr sowas aufstehst, ist es dunkel draußen. Und abends wird schon irgendwie um 4:30, 5 dunkel, wo du noch einkaufen gehst, auf die Stadt gehst. Also die Menschen verbringen jetzt in der Zeit sehr viel Zeit draußen.
In der Dunkelheit.
Dunkel. Genau. Und die meisten Menschen sind es nicht gewohnt, zum Himmel zu schauen, zu beobachten. Die wissen nicht, wann da jetzt irgendwie der Jupiter zu sehen ist oder Saturn oder gar nicht irgendwie, wie beeindruckend die ausschauen können, ja. Und wenn du dann irgendwie sowas hast, wenn dann gerade mal irgendwie vielleicht der Jupiter neben dem Mond steht oder irgendwie eine Jupiter-Saturn-Konjunktion hast oder die vielleicht gerade besonders hell sind und du quasi so ohne großes astronomisches Vorwissen quasi beim Heimweg von der Arbeit aus dem Nichts irgendwie mal kurz zum oben guckst und dann stehen da zwei so helle Dinger, dann ist das vielleicht, es ist dann nachvollziehbar, dass du denkst, ach du meine Güte, was ist da los?
Großer Gott, und sie bewegen sich nicht, sie stehen still, das muss außerirdischen Ursprungs sein.
Irgendwie sowas, ja, also das ist die Zeit, wo dann wirklich hier Sternwarten, Leute wie ich, irgendwie solche Nachrichten kriegen.
Dabei haben doch alle mittlerweile so ein Smartphone in der Tasche.
Ja, aber auf dem Smartphone haben die leider keinen Google Sky drauf, sondern halt irgendwie
es gibt einen Google Sky.
Ja, das Google Sky Map oder sowas. Da ist so ein Ding, das du hinhältst.
Ich habe so eine App, die heißt Skyview, die macht dann so Augmented Reality mäßig, gucke ich halt durch die Kamera durch und kriege gesagt, was es ist.
Genau, das ist das Gleiche. Aber die meisten Leute gucken halt auf ihrem Smartphone keine Astronomie-Apps an, sondern halt irgendwie
Facebook
oder YouTube, wo dann halt irgendwelche verschwörungstheoretische Videos sind, die dir erzählen, ja, die Erdachse ist gekippt, weil der Mond schaut komisch schief aus und so weiter. Also
was? Das gibt's?
Ja, also das ist irgendwie, es gibt auch, je nachdem, die Mondsicht, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, die ich eigentlich gar nicht anfangen will, aber ich verlinke sie mal, ich habe was darüber geschrieben, also die Mondsichel kann mal aufrechter und weniger aufrecht zu sehen sein, das hängt von der Jahreszeit ab, das hängt von der geografischen Position ab und ab und zu scheint der Mond wirklich halb zu liegen. Und das ist auch was halt nicht so oft vorkommt. Eigentlich kommt es durchaus oft genug vor. Wenn man sich mit dem Himmel beschäftigt, weiß man das. Aber wenn man halt nur so ab und zu schaut und dann vielleicht noch anfällig für so Verschwörungsquatsch ist, dann ist es immer so, der Mond ist gekippt, die Erdachse ist gekippt, was ist da los und so weiter. Also das ist halt, ja, weil Astronomie halt leider kein Allgemeinwissen ist. Es ist halt, du lernst das nicht in der Schule, du lernst alles andere. Alle anderen Wissenschaften hast du die Grundlagen in der Schule, bei der Astronomie nur sehr, sehr bedingt. Und die Leute wissen halt einfach nicht, was am Himmel zu sehen ist.
Auch eine Schande, oder? Dabei würde es doch gar nicht lange dauern, zumindest einmal den Himmel zu erklären, also zumindest die wesentlichen Objekte des Himmels zu erklären, die man halt immer sieht und wo man sich immer fragt, was ist das, wie geht das? Da brauchst du doch irgendwie 4-5 Schulstunden dazu und dann hast du das durch.
Ja, du kannst doch einfach, aber wie gesagt, will eigentlich nur sagen, dass viel zu wenig Menschen zum Himmel schauen und sich damit beschäftigen, was passiert, aber es jetzt wieder einen Anlass gibt, zum Himmel zu schauen und sich zu beschäftigen, denn es wird, und ich sage das jetzt mit aller gebotenen Vorsicht und möchte mich davon diversen Zeitungsberichten, die da in letzter Zeit erschienen sind, absetzen. Es wird im Dezember vielleicht ein Komet am Himmel zu sehen sein und vielleicht kann man ihn unter guten Bedingungen auch mit freiem Auge sehen, ohne Hilfsmittel. Ja, das ist aber hier ist immer extrem schwer vorherzusagen bei solchen Himmelskörpern. Und dann habe ich schon oft genug erlebt, dass geheißen wird, ja, da kommt der Komet und den kann man sehen und dann siehst du halt nichts in einem Teleskop oder halt irgendwie, dann sind die Leute enttäuscht, aber dann erwarten sie sich, was irgendwie das ist. Wenn das so gehypt wird, die Leute sind ja auch verwöhnt im gewissen Sinne von uns Astronomen durch diese hochauflösten, tollen, bunten Bildern, die du halt mit freiem Auge nie reproduzieren kannst, Das heißt dann, und wenn du dann irgendwie so Geschichten hypst, ja, hier, jetzt kommt der Meteorsturm und der Sternschnuppensturm und der Komet ist da und alles, und dann gucken die hin und dann ist da halt nichts oder halt nicht das, was man sich so von dem Hype her denkt. Darum sage ich das ein bisschen vorsichtig, aber dieser Komet, das ist der Komet Virtanen. Den kennen vermutlich die wenigsten, also ja, wer kennt schon Kometen, aber das wäre zumindest, der hätte Chance gehabt, zum prominentesten Kometen ever zu werden. Das war nämlich der Komet, zu dem Rosetta eigentlich fliegen hätte sollen.
Ah, daher kenne ich den Namen. Okay, genau. Weil ich denke, Virtanen.
Ja, ja. Der hätte, und dann gab es halt Verzögerungen im Betriebsablauf, wie das so schön heißt. Und Rosetta konnte erst später losfliegen und musste dann halt irgendwie schnell ein neues Ziel finden. Und deswegen ist sie dann zu Churyumov-Gerasimenko geflogen. Aber
also Monate Virtanen, gebraucht haben, das ordentlich auszusprechen, auszusprechen zu lernen.
Ja. Ich bin Astronom, ich konnte das sofort.
Ich bin Astronom. Lass nämlich durch, ich bin Astronom.
Ja, ich kann das immer, das wird uns quasi, schwierige Kometennamen auszusprechen, ist quasi Aufnahmeprüfung.
Astronomen können sofort. Entschuldigung.
Ja, also. Churyumov-Gerasimenko, das ist das Ding, wo die Rosetta hingeflogen ist, aber nicht zu Virtanen. Und Virtanen, der wird jetzt im Dezember, ja, also der fliegt halt, das ist so ein kurzperiodischer Komet, zur Familie der Jupiter-Kometen, also die fliegen quasi, die pendeln zwischen Sonne und Jupiter, haben also eine vergleichsweise kurze Umlaufdauer, also brauchen 5,5 Jahre einmal um die Sonne rundherum, im Gegensatz zu anderen Dingen, wie halt irgendwie Churyumov-Gerasimenko, der braucht irgendwie ein paar 10.000 Jahre und der ist auch ein kurzperiodischer, aber diese anderen, die wir da hatten, hier Kutake und so weiter, die da in den 90ern populär waren, die brauchen so lange, oder der Hellische Komet braucht 76 Jahre und so. Aber diese kurzperiodischen Kometen wie Virtanen brauchen 5,5 Jahre.
Ja.
Und der kommt halt, ich habe das ja schon vorhin, ich habe vorhin schon mal über Kometen gesprochen, oder?
Ja, Oma.
Richtig, genau, ja, ach, das ist schon wieder so lange her. Die gasen halt aus und je mehr Gas da rauskommt, desto mehr Staub kommt mit und desto heller können die werden, weil der Staub reflektiert das Licht. Der Staub ist ja das, was du siehst. Du siehst nicht den Kometen selbst, sondern die Staubwolke, mit der er sich umgibt. Und du kannst aber nicht exakt vorhersagen, wie viel Staub da sein wird, weil du nicht genau weißt, wie viel gefrorenes Material ist da noch drin, wie viel kommt raus, wie viel, das ist halt ein chaotischer Prozess im Wesentlichen, was da halt gerade irgendwie angestrahlt wird, was gerade günstig liegt, wo da irgendwie gerade eine Gasader quasi unter dem Gestein ist. Also du kannst nicht immer exakt vorhersagen, wie hell der werden wird. Momentan schaut es, sind die optimistisch, ja, die Astronomen. Also man sieht jetzt schon ein bisschen was, also schon eine Wolke leuchten. Also es kann noch mehr werden. Und es kann halt wirklich so sein, dass es dann vielleicht was ist, was man mit freiem Auge sieht. Also
ich wollte gerade sagen, wenn du sehen sagst, meinst du dann mit freiem Auge oder
ja? Also mit Fernglas und Teleskop auf jeden Fall. Da siehst du auch im Teleskop, siehst du den jetzt schon. Mit Fernglas wirst du den bald sehen können. Aber mit freiem Auge kann es eben auch sein, dass du was siehst. Und dann wirst du halt so eine fahl leuchtende, grünliche Wolke am Himmel sehen können, wenn das dann soweit ist. Und die beste, das können wir vielleicht notieren, die Leute, 16. Dezember, das ist so der Tag.
16. Dezember.
Also weil da hat der also um die Tage vor dem 16. Dezember im Wesentlichen. Am 16. Dezember ist die größte Annäherung an die Erde und am 7. Dezember ist Neumond, am 15. Dezember ist Halbmond. Das heißt, da hast du halt wenig störendes Mondlicht.
Sehr schön.
Also die Tage kann man sich merken und gucken und dann seht ihr vielleicht was man tatsächlich nicht so oft sieht am Himmel, nämlich einen Kometen mit freiem Auge, den Komet Virtanen.
So, mit dem Fernglas sagst du, kann ich den sowieso sehen. Jetzt müsste man, ob meine App weiß, wo Virtanen ist, wahrscheinlich wird die das wissen, oder? Das ist ja jetzt nicht so ein.
Das
ist ja so ein Allerweltskomet,
ne? Ja, also der sollte eigentlich, mein Virtanen ist schon lange bekannt. Das ist der, den gibt schon, ich weiß nicht wann, der Anfang des 20. Jahrhunderts wird der entdeckt worden sein.
Okay.
Also der sollte in der App drin sein. Ansonsten wirst du vermutlich in der Zeit um den 16. Dezember in jeder Zeitung irgendwie Bilder haben oder sonst was.
Genau,
vermutlich werde ich da immer Blog was drüber schreiben und dann kannst du da gucken, wo du hingucken musst und so.
Dann machen wir das so. Ja. Okay, dann kommen jetzt meine 5 Kurznachrichten, damit du nicht allzu lange hier ausharren musst. Mhm. Amerikanische Wissenschaftler haben eine künstliche Intelligenz gebaut, also einen selbstlernenden Algorithmus. Heutzutage ist ja alles künstliche Intelligenz. Einen selbstlernenden Algorithmus gebaut, der in der Lage ist, Alzheimer vorauszusagen. Also was sie machen ist, sie gucken mit einem PET, also Positronen-Emissionstomographen, in deinen Hirnstoffwechsel. Da gibt es Veränderungen, die typisch sind für Alzheimer. Die sind aber sehr, sehr schwer nur zu erkennen und Menschen gelingt das praktisch nicht, sie zu erkennen. Jetzt haben sie dieses KI-System 20.000 PET-Aufnahmen angucken lassen von Alzheimer-Patienten im Frühstadium, die auch tatsächlich diagnostiziert worden sind, die auch tatsächlich Alzheimer bekommen haben, das ist ja wichtig, und haben der KI dann 40 neue Aufnahmen gegeben, auch von Leuten, die Alzheimer im Frühstadium möglicherweise hatten. Zu dem Zeitpunkt, da wusste es noch niemand. Später hat sich dann rausgestellt, sie haben Alzheimer bekommen. Und die KI hatte eine Trefferquote von, schätz mal, wie viel Prozent?
Boah, 73.
100.
Okay, das ist
faszinierend.
Kann man nicht meckern eigentlich.
Ja, nee, so. Das finde ich absolut faszinierend. Also stell dir das mal vor, sie können daraus noch nicht, es wird jetzt nicht unmittelbar eine Anwendung daraus natürlich, aber sie sind in der Lage, Alzheimer im PET noch früher zu diagnostizieren, als sie es anderweitig in der Lage sind. Weil normalerweise gehst du ja immer erst hin und sagst, die Mama kann die Uhr nicht mehr richtig lesen. Mhm. Und dann ist es halt viel zu spät, um noch großartig was zu unternehmen. Und da gehen sie halt hin und sagen, ja.
Das ist beeindruckend. Das
ist wirklich beeindruckend. Also eine Treffgenauigkeit von 100%. Jetzt hätten sie natürlich vielleicht noch mal hingehen sollen und noch statt 40 vielleicht 4000 Versuche machen müssen. Ob es dann immer noch bei 100% oder aber selbst bei 40 finde ich 100% schon wirklich faszinierend.
Ja, ich auch.
Toll. Schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Körpergeruch beruhigen kann. Sie haben das bei Frauen ausprobiert. Und zwar haben sie Frauen genommen, haben die Fragebogen ausfüllen lassen, wie sicher fühlen sie sich in ihrer Beziehung und haben dann Stress erzeugt. Und zwar mit Elektroschocks, stehe ich hier mal drauf. Ne? Menschen versuchen mit Elektroschocks. Milgram!
Ich habe quasi Milgram wiederholt, aber gestunken dabei.
Geruchs-Milgram. Also haben halt einen Elektroschock gegeben, also kein jetzt nicht irgendwie einen schmerzhaften, sondern einen unangenehmen. Und der Hautwiderstand, den sie gemessen haben, der hat halt Auskunft gegeben darüber, wie stark der Stress ist, den die Frauen in diesem Moment empfinden. So, dann haben sie Hemden gekriegt, die ihre Partner 3 Nächte lang getragen haben und ein Hemd mit Rosenduft, also ein frisch gewaschenes und eins mit Rosenduft. So, du siehst schon, wohin das Ganze führt, ne? Also, die Frauen mussten dann 5 Minuten lang den Geruch der 4 unterschiedlichen Hemden einatmen. Während der ersten 2 Minuten wurden Elektroschocks verteilt und dann wurde geguckt, wie angenehm oder wie unangenehm ist das. Und die Frauen, die währenddessen den Geruch ihres Partners wahrgenommen hatten, fanden den Reiz als am wenigsten unangenehm.
Okay.
Nicht schlecht, ne?
Überrascht mich nicht. Was mich interessieren würde, ist jetzt, was passiert, wenn du denen statt dem riechenden Shirt irgendwie ein Foto in die Hand gibst oder denen per MP3 die Stimme vorspielst oder sonst irgendwas? Also die Frage ist, macht der Geruch physisch was im Körper oder ist es einfach nur das Emotionale, einfach du weißt, du hast jetzt quasi das Bild deines Partners vor Augen, kannst es deswegen besser aushalten.
Interessante Frage, stand nicht dabei. Also ich vermute mal, dass sie das genau so nicht ausprobiert haben.
Tja, Amateure.
Ja.
Nein, aber es ist eine coole Geschichte, das würde ich gerne wissen. Wie es da.
Also Geruch macht ja viel, ne? Also ich könnte mir vorstellen,
darum frage ich ja.
Kann ich jetzt so, also da, wir brauchen mehr Forschung. Ja. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Tageszeit den Kalorienverbrauch beeinflusst.
Nachts, wenn man schläft, wenn es dunkel ist, dann nimmt man kaum zu, wenn man nicht isst.
Das stimmt. Was sie sich aber angeguckt haben, ist den Ruheverbrauch.
Okay.
Also wenn du sowieso nur rumliegst. Das haben sie gemacht, sehr schön, indem sie die innere Uhr aus dem Takt gebracht haben. Und zwar haben sie 3 Wochen lang den Probanden gesagt, wann sie schlafen müssen und wann sie aufzustehen haben. Und haben die Schlafenszeiten jede Nacht um 4 Stunden verschoben, um praktisch einen permanenten Jetlag zu erzeugen, der sich so anfühlt, als würdest du pro Woche einmal komplett um die Welt fliegen. Was auch schon eine total eklige Vorstellung irgendwie ist. Und haben sich dann den Energieverbrauch, den Rhythmus des Energieverbrauchs angeguckt und haben festgestellt, dass es davon abhängt, wann wir ruhen. So. Und der Ruheenergiebedarf ist nachts und am frühen Morgen 10% niedriger als am späten Nachmittag und frühen Abend.
Erst Mittagsschlaf macht fett.
Schichtarbeit macht fett.
Ja.
Ja, genau. Das ist halt auch deren wesentliche Erkenntnis, dass sie gesagt haben, okay, wir haben hier einen Hinweis darauf, warum Schichtarbeiter und überhaupt Leute, die Stress haben, deren innere Uhr halt aus dem Takt ist, warum die anfälliger für Übergewicht sind. Ja. Daraus jetzt eine Diät abzuleiten, halte ich allerdings auch für Scharlatanerie, weil klar, es gibt diese Idee des schlank im Schlaf, ne? Hier Intervallfasten und so, das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Aber jetzt, vielleicht einfach nur mal ordentlich schlafen. Schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Anthroposophen nicht alle Tassen im Schrank haben. Ich meine, das hätte ich den Schweden auch sagen können. Wie sie das gemacht haben, ist an einem bestimmten Ding, was Anthroposophen ja sehr gerne rumtragen und rumerzählen. Anthroposophen erzählen nämlich gerne, dass man vom Impfen leichter Allergien bekommt. Stellt sich raus, stimmt nicht. 466 Kinder Getrennt nach anthroposophisch erzogen oder konventionell erzogen und Kinder, deren Lebensweise, wie schreiben, nur teils dem Anthroposophenprinzip folgte, also nur halb religiös, haben die Probanden von der Geburt bis zum fünften Lebensjahr beobachtet, Blutproben genommen und dann auf Antikörper gegen ja ne, Allergene und so weiter untersucht. Stellt sich raus, im Verlauf der Zeit, also 54 Kinder waren im Alter von 5 Jahren noch komplett ungeimpft, hatten kein anderes Allergierisiko als die Kinder, die alle empfohlenen Schutzimpfungen erhalten haben. Das heißt, es muss irgendetwas anderes in der anthroposophischen Lebensweise geben, das vor dem 5. Lebensjahr eine recht niedrige Allergieprävalenz auslöst. Also es ist tatsächlich so, dass die Kinder, die ungeimpft waren, ein bisschen weniger allergieanfällig waren, bis sie 5 Jahre alt geworden sind. Also scheint irgendwas in der Lebensweise der Anthroposophen zu sein, das die Allergieanfälligkeit ein bisschen abmildert. Ernährung, Name tanzen, die halt so machen den ganzen Tag, keine Ahnung.
Apropos Impfen, ich war ja jetzt vor kurzem in der Schweiz.
Ja.
Und
du hast ja wochenlang versucht, eine Grippeschutzimpfung zu kriegen.
Genau, ja, und ich bin ja mal ständig unterwegs und das hat sich nicht ausgegeben. In der Schweiz kam gerade an dem Tag in die Schweiz, da war nationaler Grippeimpftag, hieß das. Ja. Da hast du überall bei allen Ärzten, Apotheken und so weiter irgendwie eine Grippeimpfung für 30 Franken bekommen. Das ist ja
schon teuer.
Das war toll. Ich habe mich aber schon am Tag davor impfen lassen, habe festgestellt, in der Schweiz kannst du einfach in eine Apotheke gehen, sagst, einmal Grippe impfen bitte.
Super, ne?
Und dann bist du einmal Grippe geimpft. Also es ist nicht so, dass der irgendein beliebiger Hiwi da eine Spritze in den Arm haut, was eigentlich kein Problem wäre.
Ich wollte gerade sagen, selbst wenn du gerade bei dieser Impfung die Spritze nicht mehr selber reinhauen.
Genau, ja. Aber das sind halt die ausgebildeten Pharmazeuten, die sind halt, dürfen halt, wir haben dann nämlich einen von den Ärzten noch ein bisschen gesprochen mit dem, der erzählt, ja, also das ist noch relativ neu, dass in der Schweiz die Pharmazeuten in der Apotheke das machen dürfen, weil halt die Hausärzte so extrem ausgelastet sind, also überlastet sind, was ja in Deutschland auch nicht anders ist. Ja. Und deswegen ist es ja wirklich eine extrem gute Idee, finde ich, weil wenn ich jetzt weiß irgendwie, ich meine, selbst wenn ich jetzt vielleicht jetzt nicht zu den Hardcore-Impfgegnern gehöre, sondern einfach nur zu der typischen faulen Durchschnittsmenschen, der sagt, ja, eigentlich wäre schon gut, sich zu impfen, aber dann muss ich zum Arzt gehen, dann muss ich einen Termin ausmachen, dann muss ich da zwar schon warten, dann habe ich keinen Bock drauf, dann lasse ich das bleiben. Ja? Ja. Wenn ich ja weiß, ich gehe einfach auf dem Weg zur Arbeit, mal kurz in die Apotheke, der haut mir eine Spritze rein und gut ist, so wie es bei mir war, dann ist das wunderbar. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in Österreich ist es, glaube ich, nicht so. Deutschland und Österreich, glaube ich, darfst du in der Apotheke nicht geimpft werden. Und das
darfst du nicht. Darfst du nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir da früher oder später auch hinkommen werden.
Das sollte sein, das ist absolut sinnvoll.
Es gibt, es gibt auch wieder schamlose Eigenwerbung, auch eine Resonator-Folge und zwar ist das Folge 100. Da ging es eigentlich um medizinische Versorgung auf dem Land, also wo die Ärztedichte sehr gering ist und vor allen Dingen da die Versorgung demenzkranker Patienten. Und was es in Deutschland mittlerweile gibt, sind sogenannte Delegationskräfte. Das ist im Grunde Pflegepersonal, also Krankenschwester, Krankenpfleger, die ein bisschen eine Zusatzqualifikation haben und in beschränktem Maße ärztliche Aufgaben übernehmen dürfen, ohne dass ein Arzt anwesend ist. Sprich, hinfahren, Medikamente verabreichen und sowas, was ja eigentlich immer nur der Arzt machen darf. Und ich vermute mal dann auch, wenn du so eine Grippeschutzimpfung kriegst und das Personal, bei meiner Ärztin macht es das Personal, dass das wahrscheinlich auch nur erlaubt ist, weil meine Ärztin im Nachbarraum sitzt oder irgendwie sowas. Und diese Delegationskräfte, das scheint was zu sein, was irgendwie langsam aber sicher hier auch Einzug hält. In Deutschland, der Gesprächspartner damals sagte, von der Uni Greifswald war der sagte, dass die Ärztelobby halt sich mit Händen und Füßen immer erstmal gegen alles wehren würden, weil das wäre ja nicht standesgemäß, ne? Also es ist ja, gibt ja kaum mehr Dünkel als unter Ärzten. Aber das scheint sich so ein bisschen aufzuweichen und so ein bisschen aufzubrechen. Und gerade sowas, klar, fahr mal nach Südostasien. Also immer, wenn ich irgendwie was hatte, weil ich vom Moped gefallen bin oder so, bin ich halt zu einer Nurse gegangen und habe mich versorgen lassen und nicht zum Arzt. Also Ärzte sind da ja eigentlich ein viel zu großes, wie nennt man das denn, ja, eine viel zu große Kanone, um auf solche Spatzen zu schießen, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei uns auch kommt. Das Problem bei deutschen Apotheken, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist ja, dass sie ein unglaubliches Geld damit verdienen, den Menschen Pseudomedizin zu verkaufen und dabei so tun, als wäre es echte Medizin.
Das und kann ich jetzt nicht sagen, da habe ich nicht geguckt.
Also diese ganzen Homöopathika und sowas, was du bei uns bekommst.
Ja. Das ist halt, in Deutschland darfst du nur in der Apotheke verkauft werden, das ist ja das Problem.
Ja, das ist ja noch der nächste Witz an der Sache, ja. Und da kriege ich dann natürlich gleich wieder ein Problem, weil wie kann ich wissen, dass ich da einen vernünftigen Impfstoff bekomme und nicht mir einfach irgendwie irgendeinen Scheiß injiziert,
ja,
gut, weil der Heilpraktiker das gesagt hat, ne?
Ja, aber die Impfstoffe, die haben ja auch einen Namen und so weiter. Ich meine, das kannst du dir vorher angucken, was du für einen kriegst da. Die sind ja auch genormt. Du kannst ja nicht einfach irgendwas als, es gibt ja eine Kommission, die ja festlegt, was in den Impfstoff reinkommt, den Grippeimpfstoff. Und das dann ist das der für das Jahr. Also das ist ja nicht so, dass du da hier
100 Marken hast. Schon, aber ich trotzdem, also ich traue Apothekern halt nicht. Das ist so ein bisschen mein Problem. Hier
Kräutertee gespritzt oder?
Das ist halt, das ist jetzt nicht, dass ich es ist eher ein logisches oder ein philosophisches Dilemma, was ich da habe, weil ich traue denen halt nicht. Im Zweifelsfall verkaufen die mir Pseudomedizin. Mhm. Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, sagt man ja so schön. Ja. Wie kann ich eigentlich wissen, dass der Apotheker, der mir im Zweifelsfall ein wirkungsloses Medikament für meine Krankheit verkauft, wie kann ich wissen, dass der mir in diesem Zweifelsfall den richtigen Impfstoff verabreicht? Finde ich problematisch.
Ja, aber es gibt auch genug Apotheker, die absolut wissenschaftlich seriöse Meinung zur Pharmazie haben. Also es sind ja nicht alle so, dass sie hier irgendwelche Pseudowissenschaftler sind.
Aber sie verkaufen mir den Scheiß halt trotzdem. Und zwar auch ungefragt, ne? Ich habe so Schnupfen, haben sie da mal was? Globuli, tralala.
Gut, also das kommt noch, kannte ich eine Apotheke, wo das passiert ist, da bin ich ja nicht mehr hingegangen. In den anderen Apotheken, da ist das Zeug halt auch, weil ich glaube, die halt verpflichtet sind, das anzubieten, weil halt die Apotheken das Einzige sind, die es verkaufen dürfen.
Wenn der Arzt das schreibt, müssen sie es ja sogar verkaufen, selbst wenn sie dagegen sind. Ja.
Genau, also drum müssen die das halt auch irgendwie da vorrätig haben, aber in den anderen Apotheken bis jetzt, wo ich in Jena war, ich habe 6, 7, die ich so regelmäßig, je nachdem, wo ich gerade bin, frequentiere. Aha. Eine, wie gesagt, da bin ich irgendwie ungefragt mit Homöopathie, wurde mir angeboten und in den anderen habe ich irgendwie, wenn ich nicht danach gefragt habe, was ich nicht habe, hat mir noch nie wer was Homöopathisches angeboten.
Also in Berlin ist mir das schon zigfach passiert, in allen möglichen Apotheken. Letzte Meldung meinerseits. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, das passt so ein bisschen auch jetzt, dass Multitasking, kennst du ja, ne? Frauen können Multitasking, Männer nicht.
Ja, ist Blödsinn.
Stellt sich raus, es funktioniert.
Da glaube ich trotzdem nicht.
Musste auch nicht. Was da funktioniert, was da funktioniert, ist tatsächlich der Glaube daran, Multitasking zu betreiben. Wenn du wieder Probanden, ne, aufgeteilt, haben beide die gleiche Arbeit machen lassen, Film gucken, transkribieren. Den einen haben sie gesagt, okay, du musst einen Film gucken, das ist deine eine Aufgabe. Deine andere Aufgabe ist, diesen Film zu transkribieren. Der anderen Probandengruppe haben sie gesagt, du hast eine Aufgabe, Film gucken und transkribieren. Das heißt, die Wahrnehmung dieser Aufgabe als Multitasking hat dazu geführt, dass sie schneller transkribiert haben, mehr Wörter pro Sekunde, weniger Fehler gemacht haben während der Transkription und in einem Quiz zu den Filminhalten besser abgeschnitten haben. Nur weil die Leute geglaubt haben, sie würden Multitasking machen. Fand ich total geil. Was sie gesehen haben, ist, dass sich bei den Multitaskern die Pupillen stärker geweitet haben während der Arbeit und sagen, könnte darauf hinweisen, dass sie sich mental einfach mehr anstrengen. Mhm. Weil, ne, wir halten Multitasking für anspruchsvoll und geben uns extra viel Mühe. Blablabla. Zitat, umgekehrt bedeutet dies aber nicht, dass wir nun alle anfangen sollten, möglichst viele Dinge auf einmal zu erledigen, betont die Forscherin.
Ja, das führt auch zu nichts. Also,
nee, das führt auch zu nichts. Arbeit zieht Arbeit nach sich.
Ja. Gut, wenn das dann alles war,
das war alles meinerseits, Seite, ja.
Dann kommt jetzt noch der Punkt. Ich habe in den letzten Folgen mal zwei Folgen aufgerufen, abzustimmen.
Ja, was ist denn draus geworden?
Darum wollte ich das jetzt hier noch zum Schluss, habe ich gesagt, ich mache mit einer Danksagung enden. Also das Ding ist am letzten Montag, glaube ich, also am 12. war das zu Ende und wir haben tatsächlich gewonnen. Ja, also wir haben diesen Publikumspreis des österreichischen Kabarettpreis ist an die Salzbusters verliehen worden. Wir haben das gewonnen und wir freuen uns sehr, extrem sehr, und ich möchte, weil dieser Podcast ja hier eine maßgebliche Rolle gespielt hat, dass wir es gewonnen haben. Also es war hier, wie ich das hier das erste Mal aufgerufen habe, sind wir da gleich von 20% auf 60% irgendwie gestiegen und dann wieder ein bisschen auf 53 runter oder sowas im Laufe der Zeit, aber dann eben von da nicht mehr eingeholt worden. Und ich habe die Podcast-Welt gebeten und sie hatte nicht enttäuscht.
Vrinds Arm reicht weit und seine Rache
genau, ist und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Also das wird hier man kann, glaube ich, wenn wir diesen Preis kriegen, also man kann das sogar im Fernsehen gucken, glaube ich, das wird irgendwie im österreichischen Fernsehen übertragen, die Preisverleihung. Ich weiß nicht, da halt der Publikumspreis oder der geringstwertige von all diesen Preisen ist. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir da bekommen, aber man wird das irgendwie sehen können, wie wir den Preis kriegen. Und ich habe ja versprochen, dass ich was mache, wenn ich diesen Preis gewinne, was ich jetzt tatsächlich machen muss. Ja,
ja. So wie aber das machen wir nächstes Jahr, wenn das Wetter schöner ist, oder?
Genau, also ich wollte einfach nur mal ankündigen, also dass ich habe ja versprochen, es gibt ein Hörertreffen mit Waffeln für alle.
Das genau, ist das, was angekündigt kurze war. Durchsage. Achim, wir brauchen Eisen.
Genau. So. Und das ist jetzt tatsächlich so, das wird dann auch stattfinden. Ja, also, wir könnten mal, wie gesagt, ich würde das gerne im Sommer machen oder wenn es warm ist, nicht jetzt hier im dicksten Winter. Das heißt, aber wir können die Zeit mal nutzen, um zu überlegen, also wo man das macht. Also ich habe gedacht, vielleicht mache ich sogar zwei, ja. Einmal in Deutschland, einmal in Österreich, also einmal irgendwo in Wien dann, damit die anderen Science-Buster auch mit dabei sind, die sich übrigens auch alle herzlich bedanken dafür, soll ich ausrichten. Und auch jetzt zumindest teilweise von der Macht der Podcasts mehr überzeugt sind als vorher. Also ein Science Buster Podcast ist ein bisschen realistischer geworden, als es davor war, durch dieses Ereignis. Und für Wien zum Beispiel hatten wir schon eine coole Idee, weil in Wien gibt's ja, ist ja quasi den 16. Bezirk in Wien. Ich weiß nicht, wer den kennt, aber der ist olfaktorisch der interessanteste.
Ist das ein 16er Blech, kenne ich.
Genau, das ist eins der Gründe, warum es dazu riecht. Das ist von der Otterkringer Brauerei aus dem 16. Bezirk. Und die so also eine Brauerei riecht, ja.
Ätrige unter 16er, genau.
Ja, das sagt aber, diese Begriff verwenden ausschließlich Leute, die, also dieser Begriff gibt's ausschließlich zu lesen in Reiseführern und Seiten, wo erklärt wird, wie der echte Österreicher was
tatsächlich, mir hat das ein Österreicher so gesagt.
Ja, aber ja, das sagen auch Österreicher gerne so, aber es macht kein Österreicher sagt sowas. Ja, also kein Österreicher geht irgendwo hin und sagt, 16er Blech. Und der Eitrige mit der
naja, wer weiß. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Folgen wie heißt es, gesehen hast hier, wie heißt dieser soziale Brennpunkt auf der Donauinsel da hinten?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber...
Also Kaiser da haben die so geredet.
Ja, aber das so bestellt ist keiner. Also das ist irgendwie das, wenn, dann macht man es irgendwie, um ironisch oder um Touristen zu verarschen oder sonst irgendwas. Aber
Kaisermühlenblues.
Genau, ja. Egal. Jedenfalls ein Grund, warum der 16. Bezirk so geruchsmäßig interessant ist, ist die Existenz der dortigen Otterkringer Brauerei. Eine zweite große Lebensmittelfirma dort ist Manna. Ja, Manna-Schnitten, die Manna-Waffeln. Und es geht ja um Waffeln. Und ich habe gedacht, wenn wir ein Hörertreffen in Wien machen könnten, im schönen Sommer, da gibt es nämlich in der Otterkringer Brauerei, da kennen wir auch Leute, da kann man irgendwie auch so Führungen machen und Bier trinken dort. Beziehungsweise im Sommer gibt es auch immer so 5-6 Wochen lang irgendwie so ein Fest, quasi, wo jede Woche eine andere Kraftbierbrauerei da irgendwie Gast ist. Cool. Und da gibt's ein großes Fest draußen, dann könnten wir anfangen dort in Wien mit einer Führung durch die Manna-Schnittenfirma.
Und da klauen wir dann alle Waffeln, dann haben wir alle Waffeln.
Und dann marodieren wir weiter zum anderen Ende vom 16. Bezirk und trinken bei Otterkringer Bier. Das müsste man dann irgendwie organisieren, dass man irgendwie zumindest mit Anmeldung oder sowas,
ja,
das grob, nicht, dass da irgendwie 500 Leute vor der Tür stehen. Also da müssen wir irgendwie ein paar Namenslisten oder sonst irgendwas, zumindest irgendwie, dass wir eine grobe Anzahl von Leuten haben, die da kommen wollen. Also das wäre eine Idee für Österreich. Und in Deutschland müssen wir mal gucken, weil Deutschland ist halt groß, da muss man dann gucken, wo man sowas am besten macht. Jena wäre mir am sympathischsten, da wohne ich, da muss ich nicht weit.
Oder wo der Hersteller des Waffeleisen sitzt, die
zum Beispiel,
wir zur Verfügung, beziehungsweise du zur Verfügung gestellt bekommst. Ja. Ich mache da ja nichts, ich bin ja auch nur Gast. Ja,
Berlin ist natürlich auch gut, da sind auch viele Leute, oder Leipzig kann man, oder sind wieder die ganzen Leute im Westen böse, irgendwie in Köln und Ruhrgebiet und
München. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, wo die sitzen. Ich glaube, die sitzen in Arnsberg im Sauerland irgendwo.
Also macht mal, also was, Aufruf an die Hörerschaft. Ja,
im Sauerland. Einfach mal. Sauerland ist doch schön, ist doch mitten in Deutschland, oder?
Ja, im Sauerland war ich auch schon mal. Das ist wirklich schön im Sauerland. Also da gab es auch schon eine Gegend und so weiter. Also einfach macht mal vielleicht irgendwie die Hörerschaft, die interessiert ist, daran überhaupt teilzunehmen. Ja?
Genau.
Sagt doch einfach mal Bescheid, wo es euch gefällt, wie weit ihr bereit wärt zu reisen, wenn ihr irgendwo hinkommen wollt und so weiter. Damit man einfach ein bisschen Überblick haben. Wenn das jetzt irgendwie drei Leute sind, dann können wir das leicht organisieren. Wenn es 300 sind, müssen wir uns irgendwie ein bisschen mehr Gedanken machen.
Und ich werfe, wie gesagt, ins Rennen den Ort, an dem die Waffeleisen hergestellt werden, die wir benutzen werden, um dieses Hörertreffen zu versorgen. Arnsberg im Sauerland. Ich weiß, vielleicht haben die ja einen riesigen Showroom, wo man dann so wie bei Weber Grill irgendwie so, hier Grillakademie, nee, hier Waffelakademie.
Ja, klar, das ist sowieso. Im Sauerland war ich auch schon lange nicht mehr, klingt nett. Gucken wir mal. Also guck mal, es sagt einfach, es gibt, wenn, dann machen wir es erst irgendwie im Frühjahr, wo es nett ist draußen und so weiter. Also genau. Wir haben noch Zeit, es zu planen, also sagt mal Bescheid, was ihr euch so denkt. Aber es wird auf jeden Fall stattfinden, weil ich mich bedanken will, weil es wirklich cool war.
Und damit endet die Wissenschaft. Danke, Florian.
Danke, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.